So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir haben ein altbekanntes Gesicht. Du warst schon öfter dabei bei Jung und Naiv. Wer bist du nochmal?
Ja, ich bin der Bundeswirtschaftsminister, glaube ich jedenfalls. Außerdem Bundestagsabgeordneter, CDU-Mitglied. Und jemand, der sich dafür interessiert, dass über Politik diskutiert wird. Und deshalb bin ich hier im Studio.
Du bist ja auch Abgeordneter. Warst du bei der Sitzung am Dienstag in der CDU-Fraktion?
Ja.
Hast du auch eine Frage gestellt oder dich positioniert?
Nein, ich kenne die beiden seit vielen Jahren. Mit dem Armin Laschet bin ich 1994 in den Bundestag gewählt worden. Mhm. Den Markus Söder habe ich kennengelernt, als ich Umweltminister war. Der war nämlich auch schon mal Umweltminister, und zwar in Bayern. Sehr erfolgreich übrigens. Und ich kenne die beiden. Ich habe lange auch über diese Frage nachgedacht. Und deshalb, ich fand es gut, dass wir eine Fraktionssitzung hatten, wo ganz viele Kollegen, die nicht in der Regierung sind, die nicht seit 30 Jahren dabei sind, ihre Meinung sagen konnten. Wir sind ja alle auch daran interessiert, dass die Entscheidung, die wir dann treffen, von allen mitgetragen wird.
Hast du dich denn positioniert?
Ja, ich habe schon eine konkrete Vorstellung, klar. Das Wichtigste ist mir allerdings, dass wir nach der Entscheidung zur Geschlossenheit zurückkehren. Deshalb habe ich, wie auch in der Frage Armin Laschet, Friedrich Merz, Norbert Röttgen, keine öffentliche Empfehlung abgegeben. Jedenfalls nicht bisher, sondern habe meine eigene Meinung mir auch damals gebildet und dann als Parteitagsdelegierter abgestimmt. Und so wird es auch hier sein. Natürlich meldet sich auch der eine oder andere, um nach Einschätzungen zu fragen. Aber das gehört, glaube ich, jetzt nicht in deinen Kanal. Wir haben die Verpflichtung, glaube ich, als CDU und CSU, diese Frage auch schnell zu entscheiden. Hm. Die Grünen brauchen noch ein bisschen länger wahrscheinlich.
Du meinst, dass ihr das bis Montag vor den Grünen geschafft habt?
Ich hoffe das.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Und du bist aber beim Team Laschet dabei, ne? Also wäre mir jetzt neu, wenn du Söder-Unterstützer wärst.
Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie gesagt habe, für wen ich bin öffentlich. Und das mache ich auch jetzt in dieser Sendung natürlich nicht.
Was ist denn das Problem?
Ich habe mich allerdings sehr dafür ausgesprochen, dass wir uns auch ein bisschen nach dem richten, was unsere, nicht nur die Ministerpräsidenten, auch die Bundestagskollegen, die Bürgermeister, die Landräte, die Mitglieder der CDU, unsere Wähler in dieser Frage denken und wollen. Da hatten wir diese Woche viel Zeit reinzuhören. Jeder von uns hat, glaube ich, einige hundert E-Mails, Briefe, Anrufe bekommen. Wow. Das ist ein Thema, das uns interessiert, ja. Und was ist das Problem, dass jeder sagt öffentlich, was er will? Ganz einfach. Wir möchten, dass weder der Armin Laschet noch der Markus Söder beschädigt sind am Ende, sondern es sind beides Vorsitzende unserer Parteien. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass wir geschlossen in diese Wahl gehen. Aber das bedeutet natürlich auch, es muss es einer werden. Und ich hoffe, dass wir das jetzt übers Wochenende spätestens klären können.
Bist du Mitglied im CDU-Präsidium oder im Vorstand?
Nein, ich war rund 10 Jahre lang im Präsidium zugeladen als Kanzleramtschef und als erster PGF. Ich war lange Zeit gewähltes Mitglied im Bundesvorstand. Ich habe Platz gemacht für jemand anders aus dem Saarland bei der letzten Wahl. Aber als Bundesminister werde ich zu den Sitzungen hinzugeladen und habe auch die Möglichkeit, wenn ich das möchte, mich zu äußern.
Und da war ja einstimmig am Montag klar, dass Sie für Laschet sind. Und dann hast du dich offenbar auch nicht.
Wir haben am Montag das getan, was auch die CSU getan hat und was selbstverständlich ist, dass erst einmal jede der beiden Parteien deutlich macht, dass sie hinter ihrem eigenen Vorsitzenden stehen. Und damit ist aber das Problem noch nicht gelöst, denn wir müssen ja gemeinsam entscheiden.
Ja.
Das ist jetzt die nächste Stufe. Und noch einmal, ich glaube nicht, dass das Heil darin liegt, dass wir den einen schlecht und den anderen gut machen, sondern wir wollen ja ein ehrliches, ein klares, aber natürlich auch ein erfolgreiches Angebot an die Wählerinnen und Wähler machen.
Ja.
Und zwar nicht nur personell, sondern auch inhaltlich, ganz wichtig. Im Übrigen, die SPD hatte ihre Kanzlerkandidatenfrage schon im Sommer letzten Jahres gelöst. Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass das jetzt so der Bringer war, wenn ich mir die Umfragezahlen ansehe, seither. Die Grünen und CDU, CSU werden es im Abstand von wenigen Tagen entscheiden jeweils. Und das ist auch jetzt richtig, denn die Bürger und die Wähler müssen natürlich wissen, mit wem sie zu rechnen haben, wenn die Wahl so oder so ausgeht.
Habt ihr irgendwann noch das Wahlprogramm? Weil die anderen haben alle schon eins.
Ja, aber da bitte ich um Verständnis, ist das ein Wahlprogramm. Zum einen natürlich erarbeitet wird von all denen, die in unserer Partei sich engagieren. Zum anderen aber auch die Handschrift des Kanzlerkandidaten trägt. Und wenn wir den Kanzlerkandidaten haben, dann ist er auch imstande zu sagen, was ihm wichtig ist. Und diese Chance, glaube ich, sollten wir dem, der es wird, auch lassen.
Handschrift ist ein gutes Stichwort. Wir reden jetzt mal über die Politik, die deine Handschrift trägt oder tragen soll. Wollen wir mit der Pandemie anfangen? Ich meine, RKI Wieler, kennst du ja auch, ne?
Ja, klar.
Hast du mit dem einen Kontakt?
Ich habe mit dem Herrn Wieler schon öfter gesprochen, ja. Aber ich bin mit dem natürlich nicht jeden Tag in Kontakt, weil die Frage, wie gefährlich ist die Pandemie und was muss unter Gesundheitsaspekten geschehen, eine ist, die der Gesundheitsminister und die Bundesregierung gemeinsam treffen. Und ich habe immer erklärt, dass das nicht die Aufgabe des Wirtschaftsministers sein kann, zu erklären, was gesundheitspolitisch verantwortbar ist und was nicht.
Wieler hat ja gestern in der Bundespressekonferenz gesessen und hat die Situation mit den Dolomiten verglichen, dass wir gerade so die bergigen Straßen fahren und wo man als Autofahrer nur 30 fahren sollte. Und er vergleicht das jetzt, wir fahren da gerade mit 100 Sachen rein und das ist halt höchst gefährlich, sogar lebensgefährlich. Also anhand der Inzidenzwerte, die jetzt ja auch durch die Infektionsschutzgesetz festgelegt wurden, die Notbremse kommt erst bei 100. Schulen sollen sogar erst ab 200 zugemacht werden. Nimmst du so eine Warnungen vom RKI-Chef ernst?
Na, ich nehme die total ernst. Ich habe ja auch mir viel Kritik anhören müssen im letzten Jahr, weil ich immer gemeinsam auch mit Angela Merkel und dem einen oder anderen Ministerpräsidenten die Position vertreten habe, dass der Gesundheitsschutz oberste Priorität genießt.
Auch in der Wirtschaft?
Ja, natürlich. Ich habe dafür plädiert, dass wir auf der einen Seite den Wirtschaftsprozess und die Substanz der Wirtschaft erhalten, den Wirtschaftsprozess dadurch, dass wir Lieferketten instand halten und die Substanz der Wirtschaft durch Hilfsmaßnahmen, wie es sie noch nie gegeben hat, über 92 Milliarden Hilfen für die Wirtschaft sind geleistet worden seit einem Jahr, damit die Unternehmen nicht pleite gehen. Aber ich habe auch immer gesagt, dass Gesundheitsschutz Vorrang hat. Und deshalb ist es uns ja gelungen, im Frühjahr die erste Welle sehr schnell zu brechen und 4 oder 5 Monate zu gewinnen, wo es fast normales Geschäftsverhalten gegeben hat. Und dann habe ich zu denen gehört, die sehr kritisiert haben im Herbst, dass wir in der gemeinsamen Arbeit der Ministerpräsidenten und der Bundesregierung seit Anfang Oktober immer wieder Entscheidungen getroffen haben, die nicht ausreichend waren. Das habe ich auch öffentlich gesagt. Das ist meine Haltung und meine Position.
Warum konntest du dich nicht durchsetzen? War ja nicht nur deine Position. Das Ganze hat das ja auch vertreten.
Ja, weil wir in einer Demokratie leben, wo nicht der einzelne Minister oder die Kanzlerin entscheidet, sondern alle, die demokratisch dazu gewählt sind. Und das sind 16 Ministerpräsidenten. Das ist eine Koalition. Und wir haben ja gesehen, wie schwer das ist, weil es um wesentliche Entscheidungen geht. Und jedem, der sagt, es ist nur die Ministerpräsidentenkonferenz, dem empfehle ich mal heute Morgen einen Blick in die Bundestagsdebatte. Es ist keineswegs so, dass der Deutsche Bundestag einmütig sagt, okay, diese Vorlage ist es jetzt, die verschärfen wir vielleicht nochmal, weil es uns immer noch zu viel ist. Ganz im Gegenteil. Wenn man die Beiträge gehört hat, ich rede gar nicht von der AfD, die ist für mich nicht Teil der staatstragenden Parteien, aber wenn ich mir die Beiträge angehört habe von der FDP und das dann verglichen habe mit dem, was Herr Bartsch für die Linkspartei gesagt hat, dann waren die beiden durchaus auf dem Trip, der aus meiner Sicht sehr bedenklich war.
Zurück zu Wieler. Der fordert ja einen harten Lockdown, wie wir den letztes Jahr hatten. Führende Wirtschaftsverbände, Wirtschaftsprofessoren fordern es mittlerweile auch. Du weißt selbst, Clemens Fuß, IFO-Präsident, ist bei der No-Covid-Kampagne dabei. Wie stehst du zu No-Covid oder wie das RKI das nennt, Control-Covid? Also eine ganz niedrige
Inzidenz. Also ich neige sehr dafür, dass wir uns an dem praktisch Machbaren orientieren.
Das ist praktisch
machbar. Es gibt zwei Konzepte. Das eine ist Zero-Covid, das andere ist No-Covid. Was Zero-Covid angeht, ich will das nur noch mal sagen für die, die das nicht jeden Tag hören. Da glaube ich, dass das eine Illusion ist. Und auch No-Covid wird sehr schwer erreichbar sein, weil wir ja auch die Grenzen nicht schließen wollen. Deutschland ist ein Land in der Mitte von Europa. Die Länder um uns herum haben fast alle weitaus höhere Inzidenzwerte. Ja. Und wir wollen die Grenzen offen halten. Wir wollen Europa nicht zerstören in diesem Prozess.
Die No-Covid-Leute übrigens auch. Darum fordern sie ja eine europäische No-Covid-Strategie
am besten. Dann sollen sie doch bitte mal sagen, wer es beschließen soll in Europa. Wir haben versucht, die Bundesregierung, eine gemeinsame Covid-Bekämpfungsstrategie auf der europäischen Ebene zu etablieren, mit gemeinsamen vergleichbaren Maßnahmen in allen Mitgliedsländern. Das war bisher nicht möglich. Und da wir das nicht über die Köpfe der anderen hinweg entscheiden können, sondern mit Ländern wie Tschechien, den Niederlanden, Frankreich und vielen anderen gemeinsam handeln müssen, ist es dazu nicht gekommen. Das war jetzt der Grund, warum ich es sehr unterstützt habe, dass der Deutsche Bundestag das Infektionsschutzgesetz ändert und dass wir eine bundeseinheitliche Antwort finden. Mhm. Das Ziel muss aus meiner Sicht sein, die Infektionen zurückzubringen. Wir haben uns übrigens darauf verständigt, dass es für die Frage von Öffnungen darauf ankommt, wie hoch sind die Infektionen in den Landkreisen oder in den kreisfreien Städten. Das kann ja ganz unterschiedlich sein, wenn der Kreis Nordfriesland seit einem Jahr sehr niedrige Inzidenzen hat, kann man das unter Umständen etwas anders behandeln als eine Stadt, die mehrere hundert Inzidenz hat. Und ich glaube, das spricht sich auch rum und das wird jetzt aber bundeseinheitlich auch so umgesetzt. Denn eines der Probleme war ja, dass das Öffnen vielen Verantwortlichen leichter gefallen ist, als das wieder schließen, wenn die Inzidenzen wieder hochgegangen sind. Und es gab ja auch ganz viele, die haben uns mit leuchtenden Augen Modellstädte vorgeführt und gezeigt, wo man angeblich mit Covid und mit niedrigen Inzidenzen trotzdem in großem Umfang öffnen kann. Es hat sich leider herausgestellt, dass auch in solchen Städten wie zum Beispiel in Tübingen die Inzidenzen wieder sehr stark gestiegen sind.
Zurück zu No-Covid. Da gibt es jetzt etliche Studien, europäisch wie weltweit, die belegen, dass die Strategie, die wir jetzt fahren, dreimal schädlicher für die Wirtschaft ist als eine No-Covid-Strategie oder eine Low-Covid oder Control-Covid, wie das RKI das nennt. Also einmal einen richtigen Lockdown ist für die Wirtschaft besser als so ein Jojo-Lockdown, wie wir das immer haben.
Erstmal stimme ich dem zu, dass harte Maßnahmen notwendig sind, damit die Wirtschaft dann auch wieder in Schwung kommt. Deshalb war ich ja so enttäuscht, dass es im letzten Jahr, im Oktober, nicht möglich war, einen weitergehenden Lockdown zu beschließen, dass es nicht möglich war, die Schulen früher zu schließen, dass es nicht möglich war, die Ausgangsbeschränkungen in Kraft zu setzen.
An dem Punkt sind wir da jetzt auch.
So, was aber jetzt in der Frage ja zum Ausdruck kommt, ich spüre das ja so ein bisschen untergründig, ist die Frage, wollt ihr nicht auch die Unternehmen und die Produktionsstätten für Maschinen, für Autos, für Flugzeuge, was immer auch schließen? Das haben die wenigsten Länder gemacht auf der Welt.
Richtig, das meinte ich auch nicht. Genau. Und die No-Covid-Kampagne spricht auch nicht davon. Die wollen ja das erhalten.
Ja.
Das möglich machen.
Okay.
Aber du erkennst eine No-Covid-Strategie.
Die Linke hat das im Bundestag heute gefordert. Und
die Linke lassen wir mal sein. Ja. Es geht um die No-Covid-Strategie. Und da gibt's, du erkennst diese Studien an, dass No-Covid besser wäre für Wirtschaft als jetzt so ein
Jojo-Lockdown. Ich erkenne an, dass die Wirtschaft nur dann sich gut entwickeln kann, wenn man die Inzidenzen stark senkt. Mhm. Es gibt eine Ausnahme von diesem Prinzip. Muss man auch ehrlicherweise sagen, die amerikanische Wirtschaft ist weniger stark geschrumpft als die der meisten europäischen Länder. Mhm. Und das, obwohl die Inzidenz über lange Zeit wesentlich höher lag. Das hat aber etwas damit zu tun, dass durch das amerikanische Gesundheitssystem und so wie das organisiert ist, die Zeche für Covid vor allen Dingen auch von den ärmeren Bevölkerungsschichten getragen worden ist, von denen, die oftmals gar nicht im Wirtschaftsleben eingegliedert sind. Das ist bei uns anders. Bei uns trifft Covid alle Menschen. Wir haben eine weitaus weniger gespaltene Gesellschaft. Und deshalb ist es für die Wirtschaft und für die Gesundheit gleichermaßen wichtig, dass die Zahlen runterkommen. Wir waren im Übrigen im Sommer teilweise bei Zahlen von 10, was die Inzidenzen angeht, und unter 10. Das war großartig.
Das ist das Ziel der No-Covid-Strategie.
Genau. Und jetzt lassen Sie uns mal nicht...
Wir duzen uns.
Also du duzt mich und ich habe nichts dagegen. So haben wir uns verständigt.
Du hast mich auch immer geduzt.
Ja, klar. Ich kann dich auch wieder duzen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das
sind die Regeln.
Ich bin da nicht irgendwie festgelegt. Mhm. Aber der entscheidende Punkt ist doch, dass wir jetzt alles tun müssen, etwas im Deutschen Bundestag zu verabschieden, was Wirkung hat. Und ich stelle fest, heute Morgen noch einmal, dass im Bundestag, dass es von vielen Seiten Versuche gibt, leider auch von der FDP und von der Linkspartei, das sehr bescheidene Paket, das wir jetzt vorgelegt haben, schon wieder anzuknabbern und wieder aufzumachen. Und jeder sagt, das bitte nicht. Die einen sind gegen die Ausgangssperren, die anderen sind gegen Schließung von Schulen, die dritten sind gegen dies und das, gegen die erneute Schließung von Geschäften. Mhm. Aber niemand sagt, was denn stattdessen gemacht werden soll, um die Infektionen runterzubringen. Das finde ich keine ehrliche Politik. Ich habe das auch mehrfach schon öffentlich kritisiert und stehe dazu. Wir würden einen schweren Fehler machen, wenn wir es jetzt nicht schaffen, innerhalb der nächsten Wochen die Infektionsdynamik zu brechen.
Du hast auch gerade gesagt, es braucht härtere Maßnahmen. Ja. Einen harten Lockdown und gleichzeitig hast du gerade gesagt, ihr habt ein bescheidenes Paket auf den Weg gebracht. Also reicht das eigentlich nicht?
Nein, es ist relativ bescheiden im Vergleich zu dem, was sich einige vorgestellt haben und für notwendig halten. Das sagt ja auch der Herr Wieler und einige andere. Also wir haben zum Beispiel, als wir das Paket in der Koalition vorbereitet haben und mit den Bundesländern darüber geredet, ab wann sollen denn eigentlich durch bundeseinheitliche Regelungen Schulen geschlossen werden, wenn die Inzidenzen nach oben geht. Ich hätte mir vorstellen können, dass man sagt, auch im Interesse des Schutzes der Schüler und ihrer Eltern, dass man es macht, wenn wir über 100 sind. Im Gesetzentwurf steht allerdings drin, dass es erst ab 200 verpflichtend geschieht. Die Länder haben allerdings auch die Möglichkeit, es bei niedrigeren Zahlen bereits anzuordnen. Und ich hoffe, dass viele davon Gebrauch machen.
Aber das ist eine interessante Zahl. Also man kann sich virologisch und epidemiologisch streiten, ob diese 100er-Inzidenz und 200 bei den Schulen überhaupt Sinn machen. Müssen wir jetzt nicht drüber streiten.
Nein, aber das ist ja der entscheidende Punkt, dass eben bei allem, was wir tun...
Die sind zu hoch.
Diese Inzidenzgrenzen sind zu hoch. Ja, aber bei allem, was wir tun, finden wir Virologen, die sagen, die Inzidenzgrenzen sind zu hoch, und dann finden wir andere Virologen, die sagen, ach, auf die Inzidenz kommt es gar nicht so an.
Na gut, es gibt halt eben die herrschende wissenschaftliche Meinung und dann gibt es ein paar andere.
Ja, ja.
Und ihr müsst euch doch auf die herrschende Meinung verlassen.
Jeder sucht sich die raus, die er gerne hätte. Also zum Beispiel.
Das ist aber nicht Wissenschaft.
Aber zum Beispiel, nur mal die Frage an dich. Wir duzen uns ja. Vorgestern haben die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute der Republik vorgeschlagen, das Pensionsalter raufzusetzen. Weil die Menschen immer älter werden und immer länger leben. Und sagst du jetzt, das muss gemacht werden, weil die es empfohlen haben?
Nee, das ist ja...
Siehst du?
Bei der Virologie geht es um Naturwissenschaft.
Ja, aber da sind...
Wirtschaftswissenschaften sind keine Naturwissenschaften.
Ja, aber die Virologen haben doch unterschiedliche Meinungen.
Richtig, aber es gibt eine überwiegende Mehrheit der Wissenschaft, die von der ihr euch auch beraten lasst, Drosten und die Brinkmanns und so weiter. Und dann gibt es so ein paar Fringe-Wissenschaftler wie Streeck. Und die sind ja jetzt nicht gleichwertig.
Dazwischen gibt es aber noch ganz vieles an Schattierungen. Und deshalb muss am Ende politisch entschieden werden. Das ist unsere Verantwortung übrigens. Genau. Und zu der Verantwortung müssen wir stehen.
Ja, wir bleiben mal bei Wieler. Das ist ja euer RKI-Chef. Und der fordert ja knallhart Kontaktreduzierung. Du hast jetzt gerade die 200er-Grenze bei den Schulen. Also es gibt jetzt die Regel, dass bundeseinheitlich ab einer Inzidenz von 200 auch die Schulen zugemacht werden. Mhm. Warum gibt es eigentlich keine Regel, ab wann die Büros zugemacht werden müssen?
Ja, bei den Büros haben wir im Übrigen gesagt, das haben wir sogar eine Verordnung geändert, dass Homeoffice angeboten werden muss, und zwar überall dort, wo es möglich ist, ohne dass damit der Betrieb unmöglich wird. Das wird im Übrigen von ganz vielen gemacht, also in meinem Ministerium zum Beispiel, da sind 75% der Leute im Homeoffice, die kommen gar nicht ins Ministerium, sondern arbeiten von zu Hause aus. Aber es stellt sich eben heraus, dass in vielen Fällen, also zum Beispiel ein Krankenhaus, kann die Krankenschwester nicht ins Homeoffice schicken. Das ist natürlich
wir
klar.
Reden ja jetzt nicht
und das gilt für viele andere auch so. Und dann haben wir Leute, die könnten eigentlich im Homeoffice sein, aber sind es nicht. Und das hängt eben nicht nur mit Arbeitgebern zusammen, sondern nach allem, was mir auch Gewerkschaften sagen, auch damit zusammen, dass viele Beschäftigte das nicht möchten. Weil sie sagen, ich bin jetzt schon fast ein Jahr im Homeoffice und ich möchte auch wieder Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen haben. Ich möchte gerne mich mit anderen austauschen können, direkt. Ich finde das nicht richtig, ehrlich gesagt. Aber ich habe natürlich Verständnis für Menschen, die in einer kleinen Wohnung sitzen, ohne Balkon und ohne Kontakt zu anderen. Aber Kontaktbeschränkungen müssen sein. Mhm. Und deshalb bin ich als Wirtschaftsminister, war ich ja auch bereit, dieser Regelung zuzustimmen, dass wir verpflichtend Homeoffice vorsehen, überall dort, wo es möglich ist.
Ich hatte jetzt aber nicht nach Homeoffice gefragt, sondern warum gibt es für Schulen eine Grenze, ab wann die denn doch zumachen müssen? Und warum gibt es keine Grenze für stinknormale Büros, Großraumbüros, Betriebe, die jetzt nicht die Daseinsvorsorge betreffen?
Weil wir die Erfahrung gemacht haben, und das geht im Übrigen auch auf virologische Erkenntnisse zurück, dass ganz offenbar Kinder, Schulkinder selbst nicht so schwer an Covid erkranken, aber dass sie es sehr leicht und schnell weitergeben können an Erwachsene, mit denen sie ihrerseits Kontakt haben. Es war ein großes Diskussionsthema beim ersten Lockdown im März des letzten Jahres. Mhm. Damals hat Herr Drosten alle überrascht, indem er sagte, ich war immer der Meinung, lass die Schulen auf. Jetzt habe ich mir überlegt, nach einem Austausch mit einer amerikanischen Kollegin, vielleicht machen wir es doch besser zu. Und seither haben wir viele neue Erkenntnisse und die sagen, dass Kinder, obwohl sie selbst nicht so gefährdet sind, aber durchaus andere gefährden können. So. Mhm. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich gesagt habe, wir müssen nicht nur verpflichtende Tests in allen Schulen machen, wie das im Saarland zum Beispiel stattfindet. Wir müssen darüber hinaus auch dafür sorgen, dass dann, wenn es irgendwo diese Inzidenzen gibt, die Schulen dann so lange geschlossen werden, damit sich die Dinge nicht unkontrolliert ausbreiten.
Der Punkt ist, wenn in deinem Heimatwahlkreis in Saarland die Inzidenz über 200 ist, dann müssen die Schulen zugemacht werden, aber die Büros können weiter aufmachen. Also die Inzidenz könnte sogar in deinem Wahlkreis bei 500 sein und die Büros können weiter aufmachen. Warum gibt es keine Grenze für
die Wirtschaft? Ja, weil wir einfach von den wissenschaftlichen Erkenntnissen her keine Anhaltspunkte dafür haben, dass dadurch das Infektionsgeschehen besonders gefördert wird. Also wenn jemand mit seinem eigenen Pkw morgens ins Büro fährt,
wo andere Leute
dort
sind.
Wenn er dort ein Büro für sich selbst hat, wo er alleine arbeitet und vielleicht dann in der Kantine, die ja inzwischen auch wieder geschlossen ist, wir haben die Kantinen wieder geschlossen, die waren zunächst, konnte man dort Essen abholen oder wir haben sie offen gelassen, jetzt kann man noch Essen abholen. Dann ist das nach allem, was wir wissen, kein besonders starkes Infektionsrisiko. Anders ist es, wenn irgendwo, wie zum Beispiel, wo ganz viele Menschen auf engem Raum im Produktionsprozess sind. Das waren zum Beispiel diese fleischverarbeitenden Betriebe. Da war es offenbar möglich, dass sich in ganz kurzer Zeit ganz viele infiziert haben. Solche Fälle haben wir aus den Großraumbüros oder aus den die es gibt, die ja auch zum allergrößten Teil ausgedünnt worden sind, weil viele im Homeoffice sind, haben wir eben bisher nicht. Und du hast selbst gesagt, wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist die Basis aller unserer Entscheidungen.
Ja, Schule, Kindergärten und der Arbeitsplatz, das sind die Infektionstreiber unserer Pandemie. Für die Schulen, die Kitas gibt es jetzt Grenzen, ab wann die zugemacht werden müssen. Ja. Warum nicht für den Arbeitsplatz?
Ja, das habe ich doch eben versucht zu sagen, weil wir bezüglich der Schulen und der Kitas über wissenschaftliche Erkenntnisse verfügen.
Die verfügen auf die uns die auch Virologen über beim Arbeitsplatz, fragt
man
die KI nach.
Ich habe als Wirtschaftsminister natürlich auch die Diskussion über die gesundheitlichen Risiken gesehen und ich kann jetzt nicht irgendwie erkennen, dass die Virologen mit großer Macht sagen, mach die Büros zu.
Es geht nur darum, es muss eine Grenze geben, ab wann die zugemacht werden müssen. Ja. Die habt ihr ja bei den Schulen auch gefunden. Kannst du nicht eine Grenze vorstellen? Wenn in deinem Kreis eine 500-Inzidenz ist, dann würdest du trotzdem sagen, geht ins Büro, wenn ihr wollt.
Naja, ich lasse auch zu, dass irgendwo Maschinen produziert und zusammengebaut werden. Da sitzen auch Leute. Bei mir ist ein großes Fortwerk mit mehreren tausend Beschäftigten.
Und das soll so weitergehen, egal wie die Inzidenz ist.
Wir haben, das habe ich nicht gesagt. Die Länder haben die Möglichkeit, wenn die Inzidenzen steigen, auch zu reagieren. Das Infektionsschutzgesetz gibt das her. Aber es haben uns anders als in anderen Bereichen, und das hat ja nicht nur mit Schulen etwas zu tun, das hat etwas zu tun mit Gastronomie und mit Einzelhandel, die alle sichere Konzepte haben und wo trotzdem die Erfahrung ist, dass überall dort, wo andere Länder in Europa Öffnungskonzepte gemacht haben, es nicht möglich war, die Inzidenzen runterzubringen. Umgekehrt haben wir sehr wohl Belege dafür, dass es gelungen ist, die Infektionswellen zu brechen, ohne die Industrie und ohne die Fabriken und ohne die Büros alle zu schließen.
Einmal probiere ich es noch. Ja. Gibt es irgendeine Inzidenzgrenze, wo du sagen würdest, ab dann muss ein Betrieb in einem Kreis zugemacht werden?
Also, das ist eine Entscheidung, die mir gar nicht zusteht.
Ihr könntet das im Gesetz machen?
Ich habe vorhin gesagt, ich bin der Wirtschaftsminister. Und ich vertrete die Anliegen der Wirtschaft, aber
Gesundheit geht vor.
Aber Gesundheit geht vor, und das sagen uns die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder, das sagen uns die Virologen, das sagen uns die Intensivärzte, alle die mit diesen Themen beruflich zu tun haben und über die notwendigen Qualifikationen verfügen. Dann treffen wir auf der Grundlage die richtigen Entscheidungen.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Präsenz in der Schule und der Präsenz am Arbeitsplatz?
Und das hängt zum Beispiel schon damit an, dass die allermeisten Kinder mit dem öffentlichen Personennahverkehr in die Schule kommen, wo das Social Distancing weitaus nicht so einfach ist, als wenn man...
Also ich sehe jeden Morgen, dass die U-Bahn, die S-Bahn, die Busse in Berlin hier auch voll sind. Und das sind nicht nur Kinder, die da drin sind.
Ja, also das muss man dann diskutieren. Ich habe mich ohnehin gewundert, warum man es nicht geschafft hat, mehr Busse und mehr U-Bahnen einzusetzen und dafür zu sorgen, dass weniger Menschen in einem Abteil oder in einem Fahrzeug sind.
Könntet ihr auch
regeln. Aber das ist aber nicht meine Zuständigkeit. Noch einmal, du wirst irgendwann auch zugeben, dass es einen Sinn macht, wenn sich ein Minister in einer Bundesregierung vornehmlich mit seinem eigenen Kram beschäftigt und nicht ständig anderen Kollegen Vorschriften macht, wie sie zu handeln haben.
Es gibt ja jetzt bei der Schule, habt ihr festgelegt, da müssen zweimal die Woche müssen die Kinder und die Lehrer getestet werden.
Ja.
Bei den Unternehmen, also da gibt es eine Testpflicht bei den Schulen. Ja. Bei den Unternehmen gibt es eine Testangebotspflicht, wo die Arbeitgeber nur einmal pro Woche dem Arbeitnehmer, dem Angestellten anbieten müssen, getestet zu werden. Warum nicht eine Testpflicht, dass der Arbeitnehmer getestet werden muss, und zwar zweimal?
Also, weil das ist ganz einfach, weil uns die Juristen, die mit diesen Dingen beschäftigt sind, gesagt haben, dass eine solche Testpflicht für den Arbeitnehmer ohne konkrete Hinweise durch Inzidenzen und anderes wohl rechtlich hochproblematisch ist. Deshalb haben wir gesagt, wir verpflichten die Arbeitgeber, dass sie das anbieten. Ja, das ist in dieser Woche geregelt worden. Wir verpflichten sie, dass sie das anbieten. Ich hätte mir auch da eine freiwillige Regelung übrigens sehr, sehr gut vorstellen können. Wir waren schon bei 60% angeboten, und wir hätten dann die 90% auch anders, glaube ich, geschafft. Aber das ist jetzt eine Pflicht. Und dann sagen alle, das hängt wohl auch damit zusammen, dass selbst so ein kleiner Test, wo man einmal mit dem Stäbchen in der Nase rührt, rein juristisch ein Eingriff in die körperliche Integrität ist. Und das darf ohne einen konkreten Anhaltspunkt nicht so ohne weiteres angeordnet werden.
Also Recht auf körperliche Unversehrtheit und so weiter und so fort. Ja. Das ist sogar verständlich. Du kannst einen Arbeitnehmer, einen Angestellten nicht dazu zwingen, getestet zu werden. Aber man könnte ja als Arbeitgeber sagen, das könnt ihr denen vorschreiben, wenn es keinen negativen Test gibt, kommen die nicht ins Büro. Das heißt, da kann der Arbeitnehmer sich aussuchen, ob er sich testen lässt. Und wenn er das nicht machen will, darf er nicht ins Büro kommen. Da könnte man quasi Negativpflicht machen.
Ja,
da würdet ihr eure Hürden umgehen können.
Ja, das muss, ich glaube, wenn man so etwas diskutieren will, muss erstmal eine Evidenz beigebracht werden, dass man damit die Zahl der Erkrankungen reduzieren und Infektionswellen verlangsamen oder brechen kann.
Das ist doch denklogisch, oder?
Aber trotzdem sind wir uns ja alle einig, dass nicht der Einzelne sagt, ich habe jetzt mal logisch gedacht, das müssen alle anderen das umsetzen. Kann nicht mal eine Kanzlerin anordnen oder ein Ministerpräsident, sondern wir handeln ja auf der Grundlage dessen, was unsere Verfassungsrechtler und Arbeitsrechtler uns sagen und auf der Grundlage dessen, was mehrheitsfähig ist.
Ja, und arbeitsrechtlich ist es natürlich problematisch, den Arbeitnehmer zu zwingen, sich testen zu lassen. Aber du kannst, das ist doch völlig einfach zu sagen, okay, niemand darf in den Betrieb, ins Büro, wenn er nicht aktuell negativ getestet ist.
Dazu
das könntet ihr machen, nach einem Jahr Pandemie jetzt.
Dazu ist dann aber zu sagen, dass die Tests dann anders organisiert werden müssen. Wir haben ja in der Testverordnung festgelegt, dass sowohl die sogenannten Antigen-Schnelltests möglich sind, wie auch die Selbsttests. Die Selbsttests kann der Arbeitnehmer auch zu Hause durchführen oder auf Toilette durchführen.
Ja.
Und das wird nicht beobachtet und nicht überprüft, ob das auch stimmt. Sonst müsste man nämlich neben jeden Arbeitnehmer, der kommt, eine Aufsichtsperson stellen, die dann dokumentiert, ob der sich auch wirklich getestet hat oder vielleicht geschummelt hat. Das haben wir zum jetzigen Zeitpunkt der Pandemie nicht beschlossen. Und ich glaube, es ist auch richtig so, weil wir zunächst einmal jetzt erreichen wollen, dass flächendeckend jeder Bürger, der sich testen lassen möchte, sich auch testen lassen kann.
Aber du räumst auch ein, es wäre pandemietechnisch besser, wenn man Negativ-Testpflicht hätte, wo man weiß, wenn man ins Büro kommt, ist jeder negativ, anstatt wie es jetzt ist, ein Test muss angeboten werden. Da kann ich dann als Angestellter sagen, nee, möchte ich nicht.
Ja, wir haben lange darüber diskutiert. Ich war immer jemand, der gesagt hat, wir können doch, das war im Anfang März, als die Inzidenz in Deutschland um die 50 war und in vielen Landkreisen unter 35, da haben wir gesagt, ja, wir können ja bestimmte Öffnungen mit Testpflicht verbinden. Zum Beispiel, es war vorgesehen, ab 22. März die Außengastronomie zu öffnen, also die Biergärten und Restauranttische, die im Freien stehen. Und dann ist gesagt worden, wenn du da aber sitzt mit Leuten aus einem anderen Haushalt, dann gilt das nur, wenn alle, die da sitzen, einen gültigen Test vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden ist. Das haben wir damals so geregelt und viele sagten, das können wir doch auch machen für Museumsbesuche, für Kulturbesuche. Ich war übrigens vor einigen Tagen Heimwerker, großen Heimwerkergeschäft, will ja keine Schleichwerbung machen. Da wollte ich dann schnell rein, um ein paar Glühbirnen zu kaufen. Und dann sagte mir ein netter Mensch am Eingang, hier kommen Sie aber nur rein, wenn Sie einen Test haben.
Oder Gewerbe.
Und dann sagte ich, oder ein Gewerbeschein, genau. Und dann sagte ich, ich habe aber gar keinen Test und Gewerbe habe ich auch keins.
Dann hättest du sagen müssen, ich will nur Katzenfutter kaufen.
Nein,
dann lassen Sie dich so rein.
Und dann sagte er, kein Problem, hier haben Sie einen Test, 4,30 Euro und dann können Sie sich testen. War noch eine Kabine da, ich fand das toll organisiert und ich habe es auch gerne gemacht.
Warum nicht das in den Büros? Du kommst
wenn
du hier den Test
gemacht hast. Nochmal, wir hatten bis vor einigen Tagen überhaupt gar keine Pflicht, irgendetwas anzubieten. Ja, und jetzt haben wir eine Pflicht für alle, die Menschen beschäftigen, dass sie diese Tests anbieten. Und es wird über alle diese Fragen weiterhin diskutiert. Aber bitte um Verständnis, dass ich jetzt als der dafür nicht zuständige Minister nicht eine Debatte eröffne, wo wir jetzt ein ganz anderes Thema haben, nämlich ob wir das Infektionsschutzgesetz Anfang nächster Woche durchs Parlament bringen und dann auch in der Praxis anwenden.
Aber wenn du nicht zuständig bist, warum hast du denn selbst die Testangebotspflicht bis Montag bekämpft, also dein Haus?
Weil ich der Auffassung war, ich bin ja zuständig für die Unternehmen insofern, weil ich die Unternehmen kenne.
Die haben sich dagegen gewehrt.
Ja, die haben sich gewehrt und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn man die Mentalität von vielen Unternehmern erkennt, das sind unabhängige Leute, die sind bereit, große Beiträge zum Allgemeinwohl zu leisten. Oft dafür auch Geld in die Hand zu nehmen. Aber sie mögen es überhaupt gar nicht, wenn alles bis ins Kleinste reguliert ist. So, und deshalb habe ich.
Wir sind gerade in einer Ausnahmesituation.
Und deshalb haben wir mit denen verhandelt. Die Kanzlerin, der Olaf Scholz, der Helge Braun, ich, wir haben mit denen verhandelt. Und dann haben sie gesagt, okay.
Daumen runter.
Die haben erstmal gesagt, okay, wir bieten an, dass wir es schaffen, dass sich 90% der Unternehmen daran beteiligen.
Was sie nicht geschafft haben.
So, dann haben sie nach drei Wochen, dazwischen war auch noch Ostern, haben sie das Ergebnis präsentiert. Wir haben das unabhängig überprüft, sowohl Hubertus Heil wie auch ich, mit unterschiedlichen Umfrageinstituten und kamen zu dem gleichlautenden Ergebnis, dass rund 60% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und 60% der Unternehmen die Sache mitgemacht haben, damals schon. dass weitere 10% erklärt haben, sie führen das innerhalb von wenigen Tagen ein. Warst du bei 70%? Und dann war die Frage, wie erreichen wir jetzt die 90%? Und da war ich der Auffassung, das erreichen wir am schnellsten und am einfachsten, indem wir mit den Verbänden, mit dem Arbeitgeberverband, mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie, mit dem Industrie- und Handelskammertag, mit dem Handwerksverband vereinbaren, dass die alle nochmal auf ihre Mitgliedsbetriebe zugehen und an die appellieren. Wir haben stattdessen dann eine Testpflicht eingeführt.
Angebotspflicht.
Eine Angebotspflicht eingeführt. Ich will nur sagen, auch da ist ja die gesetzliche Verpflichtung, dass man so etwas macht, ja nicht unbedingt und automatisch ausreichend. Das Schwarzfahren in der S- und U-Bahn ist auch verboten, trotzdem findet es statt. Mhm. Ja, und deshalb ist ja sozusagen, ist es ganz spannend zu sehen, nachdem wir jetzt in dieser Woche diese Angebotspflicht eingeführt haben, werden wir in 14 Tagen, 3 Wochen wissen, wie stark die Zahl der Betriebe, die testen, anbieten, nach oben gegangen ist. Und dann werden wir uns wieder sprechen.
Eine Frage noch dazu. Ja, warum nur einmal pro Woche? Drosten hat jetzt im aktuellen Corona-Update gesagt, da diese Schnelltests oder Selbsttests im Vergleich zum PCR-Test ziemlich unsicher sind und zum Beispiel eine Infektion erst 3 Tage später als ein PCR-Test feststellen, müsste man eigentlich jeden Tag im Betrieb diese Selbsttests und Schnelltests machen. Wenn man schon keine PCR-Tests macht. Warum macht ihr das nicht?
Das ist eine Frage. Der Verfügbarkeit dieser Tests in der Praxis. Wir haben für dieses Jahr, glaube ich, noch ungefähr 1 Milliarde Tests, mit denen wir rechnen können. Ich kann jetzt nicht aus dem Kopf sagen, wann diese Stäbchen produziert sind und wann sie ausgeliefert werden. Es ist nur so, dass wir in den Gesprächen mit den Wirtschaftsverbänden dann das Argument sehr stark im Vordergrund stehen hatten, dass vor allen Dingen kleinere Handwerksbetriebe, kleinere Geschäfte oftmals Schwierigkeiten haben, an die Teststäbchen ranzukommen.
Ja, oder sich an Regeln zu halten. Ich habe jetzt auch mit ein paar Handwerkern zu tun gehabt die letzten Wochen. Jeder, der da aufgetaucht ist bei mir, hatte keine Maske auf. Da muss man erst sie dazu bitten.
Ja, das passiert auch Leuten, die keine Handwerker sind. Ich glaube, dass als jemand, der wirklich immer dafür war, dass wir die Gesundheit sehr nach vorne stellen, empfehle ich uns auch, dass wir mit diesen Dingen auch mit dem, ich sag mal, so umgehen, dass wir am Ende das Ziel erreichen und dass das Prinzip nicht wichtiger ist als das Ergebnis.
Du hast im Dezember angekündigt, dein Ministerium, dass 200 Millionen Euro in die heimische Produktion von Corona-Schnelltests gesteckt werden. Nach 4 Monaten sind noch gar keine Gelder geflossen.
Was ja, ist denn da los? Wir produzieren die ja nicht selbst, sondern wir machen ein Angebot und die Unternehmen bewerben sich dann bei uns.
Hat sich keine beworben oder was?
Ich habe, also wenn du mir gesagt hättest, dass du diese Frage stellst, hätte ich dir auch eine druckreife Antwort bieten können. Ich kann dir aber Folgendes sagen. Wir haben beschlossen im Frühjahr, dass wir in Deutschland die Produktion von medizinischen Masken fördern und unterstützen. Das haben wir gemacht und da werden in Deutschland schon inzwischen Masken nicht nur hergestellt, sondern in großer Zahl. Ungefähr 2,5 Milliarden Masken pro Jahr werden in Deutschland produziert. Ja. Und das ist ein großer Erfolg. Wie es sich mit diesem Programm jetzt verhält, muss ich mir anschauen. Es war bisher nie ein dringliches Problem, weil...
Das hast du gerade gesagt. Du hast gerade gesagt, es gibt nicht genug Schnelltests, Selbsttests für die Wirtschaft, sodass wir da öfter in der Woche testen können. Ja. Jetzt bist du dafür verantwortlich gewesen, die Schnelltestproduktion in Deutschland anzukurbeln. Wolltest 200 Millionen Euro reinstecken und bisher ist kein einziger Euro geflossen und
also
es gibt keine heimische Produktion.
Also erstmal kann ich gar nicht überprüfen, ob deine Aussage richtig ist.
Das ist eine parlamentarische Antwort.
Und wann?
Vom 31. März, also jetzt aktuell. Die Linksfraktion hat eine schriftliche Anfrage an dich gestellt. So,
also ich kann dir das gerne auch schriftlich beantworten, weil ich großen Wert darauf lege, seriös und auch zutreffend zu antworten. Gut. Und aber wir haben alle diese Aufträge immer umgesetzt. Wir haben die Angebote gemacht, aber sie müssen natürlich auch dann von den Unternehmen ernst genommen und abgerufen werden.
Warum hast du eigentlich nicht die Impfproduktion übernommen? Warum hast du da die Zuständigkeit nicht geholt?
Weil es zunächst einmal...
So wie in Amerika.
Weil wir uns einig waren, dass es richtig ist, dass der Wirtschaftsminister sich um die umfangreichen Maßnahmen mit der Wirtschaft kümmert, der Arbeitsminister um die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzlich, das tue ich natürlich auch, und der Gesundheitsminister um die Impfstoffproduktion. Das haben wir gemeinsam im Kabinett so beschlossen.
Wer produziert die Impfstoffe? Wirtschaftsunternehmen. Also ja. Hättest du auch sagen können, ich übernehme das. Du hast, wenn das so weitergeht, wenn Jens und die EU das macht, das kann nur schief gehen.
Erst einmal lehne ich diese Interpretation ab, dass es nur schief gehen kann.
Gut.
Wir haben kaum ein Land in der Welt, wo so viel Impfstoff produziert wird wie in Deutschland. Wir haben die Erfindungen gemacht bei dem mRNA-Impfstoffen. Das sind die modernsten, die es weltweit gibt, mit BioNTech. Das sind die auch am besten produzieren.
Mit öffentlichen Geldern gefördert?
Am wenigsten mit öffentlichen Geldern gefördert,
und
ja.
Und die Profite sind
jetzt
privatisiert.
Und ich habe übrigens dafür gesorgt, dass CureVac in seinen Möglichkeiten gestärkt worden ist, schon im Sommer des letzten Jahres, in dem wir für rund 300 Millionen Euro dort Anteile erworben haben. Da bin ich damals von ganz wenigen gelobt worden. Ich bin kritisiert worden. Du hast mich auch nicht gelobt, glaube ich. Aber wir haben festgestellt, dass die ein ganz erfolgreiches Unternehmen sind und jetzt wahrscheinlich die Nächsten sind, die mit ihrem Impfstoff zugelassen
werden. Warum ist es eigentlich okay, wenn Impfstoffe durch öffentliche Gelder, deutsche Steuergelder, europäische Steuergeld gefördert und möglich gemacht worden sind, dass die Profite der Unternehmen jetzt wieder privatisiert sind?
Weil die Marktwirtschaft darin besteht, oder deshalb dem Staat überlegen ist in der Planwirtschaft, und zwar seit vielen Jahrzehnten ist das bekannt und erwiesen, dass das Profitstreben am Ende dazu führt, dass es allen besser geht, weil dadurch nämlich Gewinne gemacht werden, Steuern gezahlt werden, Sozialleistungen gezahlt werden, Straßen gebaut werden, Schulen gebaut werden und vieles andere mehr.
Richtig. So.
Und wir haben in der Förderung von Forschung, ja nicht nur in diesem Bereich, sondern auch in vielen anderen Bereichen, immer gesagt, wir tun das nicht nach dem Motto, das müsst ihr alles zurückzahlen, sondern wir haben uns entschieden, dass wir bestimmte Aktivitäten unterstützen und stellen fest, dass es dann dazu führt, dass die Wirtschaft das 3-, 4- und 5-fache davon investiert. Zum Beispiel wollen wir doch alle, dass Elektroautos auch in Deutschland erfolgreich sind, weil sie damit erneuerbaren Strom fahren können. Die Batterien wurden bislang fast alle in Asien produziert. Und wir haben jetzt 3 Milliarden Euro ausgegeben zugesagt in den letzten Jahren für die Ansiedlung von Batteriezellunternehmen in Deutschland. Und die werden Zehntausende Arbeitsplätze schaffen, weil jedes Unternehmen maximal 40% Zuschuss bekommen hat. Und das Geld muss auch nicht zurückgezahlt werden.
Der Punkt. So,
und deshalb glaube ich, dass es völlig falsch wäre zu sagen, jetzt gehen wir hin und sagen, aber die Impfstoffunternehmen, die müssen alles zurückzahlen,
nein,
was sie bekommen
haben. Hab ich doch gar nicht gesagt.
Ah, gut.
Aber die machen ja damit Profit. Man könnte ja auch sagen, das ist jetzt, dass wir die Patente werden freigegeben, weil die öffentlich.
Ja, aber das unterscheidet uns vielleicht beide. Ich halte Profite nicht für etwas Schlechtes und Gewinne auch nicht und bin der Meinung, dass es zur Marktwirtschaft dazugehört.
Wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe und mir ein Produkt ausdenken will, womit ich Geld verdiene und ich mir das alleine ausgedacht habe, dann stehen mir die Profite und der Gewinn alleine zu. Wenn ich aber jetzt mir was ausdenke, mir selber nichts ausdenken kann und der Staat mir durch die Forschung, durch die Unis und so weiter geholfen hat, mir das Produkt zu servieren und ich dann das verkaufe, dann nach deiner Logik kann ich den Profit auch wieder einstreichen.
Nein, es ist umgekehrt. Es ist so, dass Unternehmen sagen, wir würden eigentlich gerne forschen in einem bestimmten Bereich, um produzieren zu können, aber wir glauben, dass wir es alleine nicht stemmen können.
Ja, aber
dann entscheidet der Staat.
Es gibt Risiko auch für Marktteilnehmer.
Dann entscheidet der Staat, ob bestimmte Dinge auch im öffentlichen Interesse wichtig und notwendig sind. Zum Beispiel, dass wir nicht die ganzen Arbeitsplätze im Automobilbereich verlieren, weil in Zukunft die Batterie das Wichtigste im Auto ist. Zum Beispiel, dass auch in Deutschland und Europa Halbleiter, das sind Mikrochips, für Computer produziert werden und nicht nur in Asien, wo wir abhängig werden von den dortigen Lieferungen. Zum Beispiel, dass wir auch in Deutschland erfolgreich sind bei Impfstoffen oder bei medizinischer Schutzausrüstung. Und dann geben wir diese Förderung und diese Anreize, die gibt es nur in den Bereichen, die wir als herausragend wichtig ansehen, in allen anderen Bereichen, wenn wir Unternehmen retten zum Beispiel, bei der Lufthansa, das war ja ein berühmtes Beispiel, die haben vom Staat auch Geld bekommen, aber dieses Geld werden sie zurückzahlen. Das ist als Darlehen gegeben worden, ein Teil ist in Aktien angelegt worden. Und dann profitiert der Staat natürlich auch dann, wenn der Aktienkurs wieder steigt.
Wie gesagt, das Problem war, es erinnert mich so ein bisschen an die Finanzkrise, die Verluste oder die Investitionen werden verstaatlicht, die Gewinne mal wieder privatisiert.
Wir können ja über alles diskutieren, aber nicht über die Finanzkrise jetzt, die 10 Jahre zurückliegt.
Wie findest du denn eigentlich, dass der Einzelhandel zu hat und gleichzeitig Daimler fette Gewinne gemacht hat letztes Jahr, Dividenden auszahlt?
Ja, weil es Unternehmen gibt in Deutschland.
Und die Dividende ist so hoch, weil dank des Kurzarbeitergeldes sie sich eine Menge Arbeitskosten gespart haben.
Also ich weiß gar nicht, ob Daimler vom Kurzarbeitergeld Anspruch gemacht hat.
Natürlich.
Wir
haben sogar gesagt, die Dividende könnte nächstes Jahr tiefer sein, weil Kurzarbeitergeld ausläuft und sie wieder Arbeitskosten haben.
Ja, das Kurzarbeitergeld haben wir gemacht in allererster Linie.
Ich weiß, warum es gemacht hat. Wir hatten das letztes Jahr in unserem anderen Interview schon gemacht.
Arbeitsplätze
es geht um die Dividende von Daimler. Wie findest du das? Die machen die Dividende, weil sie Kurzarbeitergeld bekommen haben.
Also wir haben eine ganz klare Regelung. Wenn jemand von staatlichen Rettungsgeldern profitiert, das ist der WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds beispielsweise, dann dürfen keinerlei Dividenden ausgezahlt werden. Das gilt für die Lufthansa zum Beispiel. Das gilt auch für andere Unternehmen, für die TUI und für andere, die davon Geld bekommen haben, weil das sind Steuergelder und deshalb dürfen keine Dividenden ausgezahlt werden.
Kurzarbeitergeld ist kein Steuergeld?
Nein, das Kurzarbeitergeld ist aber eine Leistung, die wir natürlich in erster Linie machen, damit die Arbeitsplätze erhalten werden und es nicht zu einem Hire- und Fire-Effekt kommt. Das heißt, Daimler könnte womöglich auch eine Dividende ausbezahlen, wenn es die Leute einfach dann für 3-4 Monate in die Arbeitslosigkeit schickt und sie anschließend, wenn die Aufträge kommen, wieder einstellt.
Win-win.
Und wir sind ein Sozialstaat und deshalb ist uns auch das Schicksal jedes einzelnen Arbeitnehmers wichtig. Und wir haben in der Banken- und Börsenkrise 2008, 2009 gelernt, dass mit einer guten Kurzarbeiterregelung Hunderttausende von Arbeitsplätzen gerettet werden.
Warum habt ihr das nicht so gemacht? Wer Kurzarbeitergeld als Unternehmen Kurzarbeitergeld bekommt, darf keine Dividenden auszahlen.
Weil wir es auch 2008, 2009 nicht so gemacht haben und weil wir
vielleicht ein Fehler.
Und weil wir vermeiden wollten, dass Unternehmen sagen, wir nehmen das Kurzarbeitergeld nicht und wir entlassen stattdessen die Leute. Dann hätten wir doch das Gegenteil von dem erreicht, was wir erreichen wollten. Wir wollten die Masse der Arbeitsplätze in Deutschland erhalten.
Auf Kosten von Dividenden?
Es geht nicht um auf Kosten von Dividenden oder nicht.
Bei deiner schon.
Wenn wir die Inanspruchnahme nochmal, ich wiederhole das zum dritten Mal, die Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld daran geknüpft hätten, dass keine Leute entlassen werden, dass keine Dividenden gezahlt werden und was an Forderungen im Raum stand, dann hätten viele Unternehmen auf Kurzarbeitergeld dankend verzichtet und sich von ihren Mitarbeitern getrennt. Das ist nämlich die Realität und die kann man nicht ausblenden.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Nochmal, letztes Thema in Sachen Pandemie, die Hilfen an die Firmen und die Unternehmen. Sind die eigentlich bei den großen Firmen, sind die alle angekommen bei der Lufthansa und TUI?
Sind vor allen Dingen bei den Kleinen angekommen.
Ich rede jetzt von den Großen erstmal. Sind die alle angekommen? Ja.
Wobei die Lufthansa weniger in Anspruch genommen hat, als ursprünglich zugesagt
war.
Aber
das, was sie brauchen, ist angekommen?
Ja.
Bei der TUI auch?
Davon gehe ich aus.
Warum bei den Kleinen nicht? Ich habe selbst im eigenen Umfeld Leute, die kleine Unternehmer sind, Friseure, Modegeschäftsbesitzer, habe ich auch gestern nochmal nachgefragt. Ob die ihre Novemberhilfen, geschweige denn Dezemberhilfen bekommen haben, alle nein.
Also das ist erstens falsch.
Die lügen.
Wir haben von den November- und Dezemberhilfen inzwischen über 10 Milliarden ausgezahlt. Das sind ungefähr 96% aller Abschlagszahlungen. Die hat der Bund vorgenommen. Die Auszahlung der endgültigen Hilfen liegt inzwischen, und zwar schon seit Mitte Januar, Mitte Februar, Mitte März, bei den Ländern ausschließlich, Das machen die Länder. Insofern hat der Bund auch Kritik eingesteckt, die nicht ihm gegolten hat, weil es durch die Länder geregelt wird. Aber gemeinsam mit den Abschlagszahlungen und den Auszahlungen sind diese Hilfen zu über 80% ausgezahlt. Und deshalb ist es ein großer Zufall, wenn du ausschließlich Leute getroffen hast, die noch gar nichts bekommen haben.
Ja.
Also wenn du mir erklärst, wie das vorkommt, dass wir 96% der Abschlagszahlungen geleistet haben und alle deine Bekannten nichts bekommen haben, dann gebe ich gerne einen Espresso aus. Aber irgendwas stimmt da
ich
nicht.
Ich kann dir den Kontakt der beiden gerne weiterleiten.
Ach, sind nur zwei, ach so, ja gut, dann.
Also die ich gefragt habe, waren beide negativ.
Ja.
Du hast ja gesagt, ihr macht die Hilfen, damit kein Arbeitsplatz verloren geht.
Damit keiner verloren gehen muss, habe ich jetzt schon mal erklärt.
Wie viele Arbeitsplätze mussten denn jetzt verloren gehen durch die Verschleppung?
Verschleppung
der Hilfen, der Auszahlung der Hilfen?
Keine, weil...
Keine?
Nein, weil wir, das zeigen im Übrigen auch sehr deutlich die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Wir hatten nämlich die Insolvenzantragspflicht ausgesetzt. Und dann hatten wir, weil die Länder auch die Verpflichtung haben, die Auszahlungen so zu bearbeiten, dass nicht massenweise Betrug angestellt wird. Wir hatten im letzten Jahr, im Frühjahr, die Soforthilfen, da gab es 10.000 Euro pro Unternehmen. Und schon damals gab es die Kritik, wir hätten nicht genug gegen Betrug gemacht. Und jetzt geht es um Zahlungen im Einzelfall von mehreren Millionen Euro. Hm. November- und Dezemberhilfe. Es gibt viele Restaurants, auch hier in Berlin, die machen pro Monat einen Umsatz von mehreren Millionen. Und das alles bedeutet, es muss immerhin zumindest mal geprüft werden, ob die Angaben stimmen, ob es gerechtfertigt ist zu zahlen. Und weil wir wussten, dass es dann in dem einen oder anderen Fall auch ein paar Wochen dauern kann, das war ja in der Tat ein Problem Anfang des Jahres, als das alles sehr schnell organisiert werden musste, haben wir gesagt, ein Unternehmen, das einen Antrag auf diese Unterstützung stellt, braucht keine Insolvenz anzumelden, wenn das Geld noch nicht geflossen ist. Insofern musste deshalb niemand jemand entlassen.
Vielleicht gibt es nachher nochmal Fragen aus dem Publikum zur Pandemie. Wir machen jetzt mal weiter.
Ja.
Bist du auch für Klimaschutz zuständig?
Ja. Nein, für Klimaschutz ist die...
Für
ich
Energie.
Ich fühle mich verantwortlich. Für Energie bin ich zuständig.
Und das hat
für Klimaschutz fühle ich mich mitverantwortlich. Ja.
Energien.
Aber das ist die Kollegin Schulze. Die würde sonst nämlich sehr traurig sein, wenn ich jetzt ihre Zuständigkeit
okkupiere. Ja, aber würde. In Sachen Klimaschutz ist sie das schwächste Glied in der Regierung. Gibt es den Verkehrsminister, den Innenminister, den Wirtschaftsminister, der jetzt vor mir sitzt. Die haben mehr Macht in Sachen Klimaschutz. Und ich habe den Eindruck, genauso wie wir die Chancen jetzt in der Pandemie bei den Schulen verpasst haben, sie zu modernisieren und dort beste Voraussetzungen für unsere Kinder zu machen, finde ich, hast du jetzt auch bei der Pandemie verpasst, die Weichen zu stellen, damit unsere Wirtschaft klimaneutral wird.
Ja, also Weichen haben wir gestellt die letzten Jahre. Wir haben
Es gibt keinen Experten, der sagt, das sind die Weichen, die reichen.
Dann wollen wir jetzt erstmal die Sache erläutern. Das Erste ist, wir haben, und da habe ich mich schon als Kanzleramtschef dafür eingesetzt, und zwar sehr eindeutig, den europäischen Emissionshandel endlich wirksam gemacht. Und der wird dazu führen, dass der Kohleausstieg noch schneller geht, als gesetzlich verlangt. Wir haben gesehen, dass sich die Kohlekraftwerke bewerben darum, regelrecht stilllegen zu dürfen. Wir haben das Klimaziel 2020, von dem jeder sagte, das könnt ihr niemals erreichen. Das haben wir auch natürlich durch den Einfluss der Pandemie, aber längst nicht nur, erreicht. Und ich bin überzeugt, wir werden das auch in diesem Jahr erreichen und schaffen. Es wird nicht zurückgehen. Und der dritte Punkt ist, wir diskutieren darüber, was eigentlich notwendig ist, um dem Pariser Klimaabkommen gerecht zu werden. Wir haben uns festgelegt, als Europäer gemeinsam, auf Vorschlag von Präsident Macron, Kanzlerin Merkel, der Kommissionspräsidentin, dass wir in Deutschland und ganz Europa im Jahre 2050 spätestens klimaneutral sein wollen. Und nun gibt es welche, die sagen, das ist zu wenig. Ihr müsst verhindern, dass die Temperaturen mehr als 1,5 Grad ansteigen. Und dieses 1,5 Grad Ziel, das müsst ihr euch zu eigen machen. Es gibt aber eben auch viele Wissenschaftler, Klimawissenschaftler und Klimaforscher, die sagen, dass das 1,5-Grad-Ziel, so wie es viele Klimaaktivisten wollen, bis 2035 wohl nicht erreichbar ist. So.
Schön.
Da finde ich, dass eine gewisse Ehrlichkeit notwendig ist. Die Grünen haben beschlossen, sie wollen einen Pfad zu 1,5 aufzeigen.
Hast du einen?
Haben aber, also die Frage ist ja, ist es möglich oder ist es unmöglich? Wenn es unmöglich ist, dann wird es niemand erreichen können.
Wenn du jetzt einen Pfad für 1,6 Grad oder 1,9 Grad machst, dann würden die auch alle noch die Füße küssen.
Ja, ich habe...
Was ist dein Pfad?
Also ich habe einen Pfad vorgelegt, dass wir garantiert spätestens 2050, vermutlich früher, klimaneutral sind. Das war ein Papier, das habe ich im September...
20-Punkte-Plan?
Genau, im September vorgelegt. Ich bin sogar auf die Opposition zugegangen. Ich habe mit zwei Oppositionsparteien darüber auch vertraulich gesprochen und habe ihnen angeboten, ihre eigenen Vorschläge. Das sage ich nicht, es war ja vertraulich.
Es gibt ja nur AfD, Grüne,
ja, mit der AfD rede Linke. Ich aber nicht. Mit der AfD rede ich nicht.
Also mit den Grünen?
Es gibt die FDP, die Grünen und die Linken.
Ja, die Linken wirst du wahrscheinlich auch nicht gequatscht haben.
Also
Grüne und
glaube,
FDP.
Also, pass auf, nochmal. Ich habe Gespräche geführt über den Konsens zunächst einmal, weil ich der Meinung war, mit den staatstragenden Parteien ist es zunächst mal wichtig zu beginnen.
Die Linken tragen
Übrigen
auch
hätte ich, Im Übrigen hätte ich den Linken auch nicht verboten, das zu unterstützen und sich dem anzuschließen. Die Bereitschaft der Fraktionen sich darauf einzulassen, war sehr überschaubar. Und dann kam die zweite Welle. Und dann hat eigentlich kaum noch jemand über Klima gesprochen. Ich habe das sehr bedauert, weil ich das Thema Klimaschutz für das zentrale Thema der nächsten Jahre halte.
Du könntest ja jede Woche eine Pressekonferenz machen zum Klima. Wenn dir das so wichtig ist, könntest du jede Woche sagen.
Die Fridays for Future könnten auch jede Woche eine Demonstration machen, so wie die Querdenker. Das machen sie zum Glück nicht, weil auch dann die sozialen Kontakte wieder erhöht würden.
Du kannst eine Ein-Mann-Demo fürs Klima machen.
Ja, aber es ist, ich habe aber, nur damit du siehst, dass wir nicht untätig bleiben, ich habe in den letzten Wochen mehrmals mit John Kerry gesprochen, dem amerikanischen Klimabeauftragten, auch mit der neuen Energieministerin, mit der neuen amerikanischen Handelsministerin. Mein Ziel ist es, dass wir zwischen allen wichtigen Industrieregionen der Welt, die untereinander im Wettbewerb stehen, uns alle auf dieses Ziel Klimaneutralität 2050 festlegen. Japan hat es bereits akzeptiert, Südkorea hat es akzeptiert, Kanada hat es akzeptiert, die EU hat es ja als erste vorgemacht und beschlossen. China sagt, 2060 können sie schaffen, vorher nicht. Das sind 10 Jahre Unterschied, das ist schon sehr viel. Deshalb müssen wir daran arbeiten und die USA müssen sich noch festlegen.
Uns von China besiegen lassen?
Nein, ich möchte noch einmal, das Ziel der EU, bis 2050 klimaneutral zu sein, ist bedingungslos. Das heißt, egal ob andere mitmachen oder ob sie uns im Stich lassen, wir werden dieses Ziel erreichen. Das ist, glaube ich, die qualitative Veränderung, die wir mit dem Green Deal begonnen haben. Und nun ist es so, dass diese Veränderung schneller geht weltweit und wirksamer ist weltweit, wenn viele mitmachen. Und deshalb ist das Ziel, nachdem die USA dem Pariser Klimaabkommen beigetreten sind, wieder, das wo Trump ja ausgetreten war, ist das Ziel, dass wir die USA dazu bringen, dass sie sich auch auf Klimaneutralität bis spätestens 2050 festlegen. Und daran arbeite ich, und zwar unabhängig von Corona. Und ich werde auch, sobald es möglich ist, aufgrund des Pandemiegeschehens, persönlich nach Washington fahren. Und dann werde ich zwei große Blöcke haben, die für mich von Bedeutung sind. Das eine ist das Thema Handelspolitik, wo es schwere Handelskonflikte gibt, die wir lösen müssen. Und das zweite, genauso wichtig und genauso prioritär, ist das Thema Klimaschutz.
Thema Solaranlagen. Ich habe jetzt gelesen, nur ca. 10% der Dächer in Deutschland von den Einfamilienhäusern haben Solarpanels drauf. Hast du einen Plan, was mit den restlichen 90%?
Also erstmal haben wir ja den Ausbau von Photovoltaik, der bis letztes Jahr gedeckelt war. Nicht nur entdeckelt, sondern wir haben die Ausbauziele massiv hochgesetzt. Wir haben sie vervielfacht. Und wir stellen fest, dass inzwischen die technische Entwicklung so weit ist, dass die ersten großen Freiflächensolaranlagen schon gebaut werden, ohne dass überhaupt Unterstützung beantragt wird, weil sie sich am freien Markt finanzieren können. Das ist ein Riesenerfolg für diese Technologie.
Aber ich rede jetzt über die Einfamilienhäuser und die Dächer.
Jetzt haben wir die Dächer, ja.
Ich meine, es gibt in anderen Ländern in Europa, da gibt es eine Förderung, wo du die Solaranlage abschreiben kannst auf deiner Steuererklärung. Und zwar zu 100%. Mhm. Warum macht ihr sowas nicht?
Ja, ganz einfach, weil wir uns für ein anderes Fördermodell entschieden haben. Nämlich, wenn du eine Solaranlage auf dein Dach machst, bekommst du pro Kilowattstunde Strom eine Einspeisevergütung.
Ja, dann musst du das über viele Jahre und am Ende hast du refinanziert. Aber wenn du es mit der Steuer machst, wäre es doch viel einfacher.
Ja, natürlich. Das bedeutet dann nur, dass der Rentner, der keine Steuern mehr zahlt, oder der Arbeitnehmer, der ganz wenig Steuern zahlt, auch wenig abschreiben kann und dass der Unternehmer, der Zahnarzt, der Rechtsanwalt, die sehr viel mehr Steuern zahlen, das absetzen können und dann in allererster Linie davon profitieren.
Hauptsache, es kommt aufs Dach.
Wir haben gesagt, wenn ein Dach mit so etwas bestückt wird und dann bekommt jeder die gleiche Einspeisevergütung und es findet ja auch statt und es ist erfolgreich, es wird gebaut ohne Ende. Wir haben eben Handwerker, Selbstständige, Arbeitnehmer und Rentner, die das gleichermaßen machen. Und ich sage dir aber zu, dass wir natürlich jetzt, nachdem wir das EEG neu verabschiedet haben und geändert haben, dass wir jetzt in der Umsetzung auch darauf achten, dass das Thema der Dächer gelöst wird. Es gibt ja auch eine Diskussion, warum so viele Gewerbeimmobilien, also Produktionshallen, Lagerhallen und so weiter, rumstehen, ohne dass da Photovoltaikanlagen sind. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial für die Zukunft. Das würde übrigens auch bedeuten, dass wir endlich einmal auf allen öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen installieren. Das halte ich für absolut wichtig. Wir haben uns im Übrigen entschieden, die öffentlichen Gebäude in Deutschland klimaneutral zu machen. Ich glaube, bis zum Jahr 2035. Hm. Das ist aus meiner Sicht noch ein bisschen weit weg. Auch da könnten wir ein bisschen ehrgeiziger sein.
Hast du eigentlich das Buch gelesen von Susanne Götze und Annika Jöris, die Klimaschmutzlobby?
Nee, aber ich weiß, dass...
Und Wirtschaftslenker die Zukunft unseres Planeten verkaufen. Geht auch um dein Ministerium
und
deinen Vorgänger zum Beispiel.
Also ich finde erstmal das Wort Klimaschmutzlobby hat Özden Terli. Das ist der Meteorologe
vom ZDF,
der hat das ja in vielen Tweets immer wieder auch unter die Leute gebracht. Ja.
Das stimmt also ein bisschen, weil man könnte sagen, wenn man dein Ministerium guckt, da gibt es den Nikolai Ziegler, der arbeitet zwar in der digitalen Innovationspolitik, ist aber Vorsitzender der Anti-Windkraft-Initiative Vernunftkraft, die Windräder als ökologischen Irrsinn und zerstörerischen Rückschritt bezeichnen, der gleichzeitig ab und zu den persönlichen Referenten deines Staatssekretärs, Bareis, vertreten hat, der zuständig ist für Strom und Netze und damit die Energie.
Also, ich kann nur Folgendes sagen.
Du hast die Klimaschmutzlobby in deinem Ministerium
sitzen. Nein, also ich muss jetzt wirklich etwas sagen. Ich habe ja auch mit Vertretern von Windkraft gesprochen. Ich kenne Herrn Ziegler übrigens persönlich nicht. Ich habe mit ihm nie über Energie- oder Windpolitik gesprochen und er ist auch dafür nicht zuständig.
Er nutzt Ministeriumscomputer für seine Initiativen, seine Anti-Windkraft-Initiativen.
Also noch einmal.
Ist nachgewiesen.
Die Frage, wofür man die Computer nutzt, ist für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen geregelt. Ich habe als Minister jetzt auch nicht die Absicht, nachzukontrollieren, wie das in jedem einzelnen Büro gehandhabt wird. Aber ich will eines sagen. Wenn jemand gegen ein Windparkprojekt ist, an einer bestimmten Stelle, weil er glaubt, es ist zu nah an der Wohnbebauung oder weil er glaubt, dass es ein seltenes Biotop gefährdet und Ähnliches, dann ist das nicht etwas, was den Titel Klimaschmutzlobby trägt. Das ist überhaupt nicht so, weil es keinen Rechtsanspruch darauf gibt, überall ein Windrad aufzustellen. Unter meinem Vorgänger ist in der Bundesregierung beschlossen worden, und im Deutschen Bundestag, dass man eine Öffnungsklausel macht für die Windabstände. Und da hat sich Bayern dafür entschieden, die größten Windabstände in ganz Deutschland einzuführen. Und das war vielleicht für viele nicht sehr schön, die sich etwas anderes gewünscht hätten. Aber
hat dazu geführt, dass
kaum Windräder aufgebaut wurden. Es ist jedenfalls nicht ungesetzlich und es ist jedenfalls auch nicht Klimaschmutz, Lobby-Schmutz insinuiert, dass da jemand irgendwelche schmutzigen Geschäfte macht, von der fossilen Industrie gepampert wird.
Ja.
So.
Er ist Vorsitzender eines Vereins, der ihre Gelder aus der fossilen Industrie in Deutschland bekommt. Und er arbeitet bei dir.
Naja, aber die fossile Industrie ist ja nicht verboten. Wir haben Raffinerien, wir haben Unternehmen, die Kohle verstromen, wir haben Braunkohleabbaustätten. Und diese Unternehmen können Spenden machen, genauso wie jetzt jemand, der mit Bitcoin-Geschäften Geld gemacht hat, den Grünen 1 Million gespendet hat.
Geil, ne?
Bitte?
Geil.
Ja. So, und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die eine Frage ist, wer darf spenden und von wem darfst du es annehmen? Und wenn jemand eine gesetzlich zulässige Aktivität entfaltet, ob das Bitcoin-Spekulationen sind oder ob das Geschäfte sind mit Raffinerien oder Flugzeugherstellern, dann ist das okay. Mhm. Und aus meiner Sicht jedenfalls trägt es nicht so einen Titel. Wenn sich jemand aber bestechen ließe oder wenn jemand Schmiergelder annehmen würde, dann wäre das nicht okay. Und deshalb, ich würde mir solche Bezeichnungen gerne für diejenigen aufheben, die es auch wirklich verdient haben.
Dein wichtigster Staatssekretär in Sachen Energie und Klimawandel ist Thomas Bareis. Richtig?
Nein, falsch. Thomas Bareis ist parlamentarischer Staatssekretär.
Richtig.
In meinem Ministerium. Es ist nicht mein Staatssekretär, weil die parlamentarischen ernannt werden von der Bundesregierung.
Dann ist er der wichtigste Staatssekretär in Sachen Energie und Strom in deinem Ministerium.
Nein, noch einmal. Wir haben im Ministerium für jeden Arbeitsbereich einen Beamteten und einen parlamentarischen Staatssekretär. Der beamtete Staatssekretär für Energie ist Andreas Feicht. Mhm. Der war früher Chef der Stadtwerke in Wuppertal. Mhm. Der ist allgemein anerkannt und respektiert und zwar auch in der Branche der erneuerbaren Energie.
Über den rede ich nicht, ich rede über deinen parlamentarischen.
Es gibt Thomas Bareis, der mich im politischen Raum vertritt. Und zwar nicht nur, wenn es um Energiepolitik geht, sondern auch dann, wenn es beispielsweise um Mittelstandspolitik geht oder wenn es um Tourismus geht und viele andere Fragen. Ja.
So, der ist zuständig für Energie und Strom und ist gleichzeitig ein Klimawandelskeptiker.
Er ist nicht zuständig, sondern er vertritt mich gegenüber dem Parlament in diesen Fragen. Er hat die Möglichkeit, auch eigene Gespräche mit Beteiligten zu führen.
Er ist auf jeden Fall kein unwichtiger Typ in deinem Ministerium.
Richtig,
und er ist ein Klimawandelskeptiker. Er ist Mitglied des Berliner Kreises der CDU, die menschengemachten Klimawandel verharmlost und zum Beispiel den Weltklimarat als Weltrettungszirkus bezeichnet hat. Und er selbst auf eine Anfrage hat gesagt, er mag nicht zu beurteilen, ob der Mensch den Klimawandel vollständig verursache.
Ja.
Das ist Klimawandelskeptiker pur.
Also Meinungsfreiheit gilt natürlich auch für Staatssekretäre.
Ja, aber du kannst doch,
sie gilt
du kannst,
für Journalisten, sie gilt für alle Beteiligten. Zweitens.
Also du kannst doch keinen Staatssekretär bei dir haben, der ein Klimawandelskeptiker ist.
Erstens einmal ist es so, dass die parlamentarischen Staatssekretäre, die werden nicht vom Minister ernannt, sondern die werden vom Bundespräsidenten ernannt auf Vorschlag der Bundeskanzlerin.
Du könntest die Kanzlerin bitten,
Zweiter Punkt ist, ich arbeite mit Thomas Bareis gut zusammen. Und dritter Punkt ist, wann immer es um Klimapolitik geht, ist es doch selbstverständlich, dass Thomas Bareis die Positionen des Ministers und des Ministeriums vertritt. Ich kenne keinen einzigen Fall, wo er sich geweigert hätte, eine Entscheidung, die ich getroffen habe oder die wir als Ministerium getroffen haben, nach außen zu vertreten.
Aber er ist ein Vertreter der fossilen Industrie, er ist ein Klimawandelskeptiker, er könnte ja im Ohr liegen und dich von manchen Ideen abbringen.
Das wirkt so ein bisschen,
als ob er den Bock zum Gärtner macht.
Er ist sogar ausgesprochen wichtig und hilfreich, weil er eben unsere Politik auch denjenigen vermittelt, die ihr skeptisch und ablehnend gegenüberstehen.
Die er selbst auch ablehnt.
Das ist seine Privatsache.
Kann man das so gut trennen?
Das trennen wir überall, weil niemand, der irgendwo arbeitet, in der Politik, im Ministerium, gezwungen werden darf, seine privaten Auffassungen aufzugeben, solange er sie nicht in missbräuchlicher Weise in seinem Beruf verwendet.
Ich will nochmal zu Rüstungsexporte kommen. Wir sind laut aktueller Sachlage viertgrößter Waffenexporteur der Welt. Mhm. Gleichzeitig sagt ihr ja, wir machen eine restriktive Rüstungspolitik.
Ja.
Auf welchem Platz wären wir, wenn wir nicht restriktiv wären?
Rüstungsgüter aus Deutschland sind hoch begehrt. Das hängt damit zusammen, dass sie qualitativ und technologisch herausragend sind. Das war eigentlich schon immer so. Und das ist ein Grund dafür, und das ist auch in anderen, in zivilen Bereichen so. Im Bereich der Industrie hat Deutschland sehr viel zu bieten und hat deshalb einen außerordentlich hohen Exportanteil auch in anderen industriellen Bereichen.
Ihr sagt, wir schränken uns super ein, was wir exportieren.
Das tun wir auch.
Und gleichzeitig sind wir der viertgrößte Waffenexporteur der Welt.
Ja, ganz einfach.
Wie passt das zusammen?
Ja, ganz einfach. Weil U-Boote, Flugzeuge, Schiffe, Panzer und andere Gegenstände ja nicht von Entwicklungsländern ohne jede technologische Erfahrung gebaut werden. Die werden gebaut von wenigen großen Ländern, die dieses Know-how haben. Dazu gehören die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, hierzulande und Russland natürlich als Land, das in dem Bereich viel investiert hat. Das sind Japan in einigen Bereichen wie U-Boote. Das sind die Länder, die in diesem Bereich unterwegs sind. Mhm. Und die Frage ist doch, ist es vertretbar, in ein anderes Land Rüstungsgüter zu liefern? Und wenn ich zum Ergebnis komme, ja, es ist vertretbar, dann ist es doch auch in unserem Interesse, dass deutsche Unternehmen dabei zum Zuge kommen können und die Geschäfte nicht nur von anderen gemacht werden. In der Türkei war es so, dass sie bestimmte Waffensysteme, die sie weder von den Amerikanern noch von den Europäern bekommen haben, dann in Russland eingekauft haben. Das ist die Situation. Es ist nicht so, dass es nicht genügend andere Angebote gäbe, wenn Deutschland entscheiden würde, gar keine Rüstungsgüter mehr zu exportieren. Und deshalb machen wir das sehr verantwortlich, sehr kontrolliert. Wir müssen über jedes einzelne über die einzelnen Exportanträge entscheiden.
Richtig.
Innerhalb der Bundesregierung. Das wird geprüft, das wird diskutiert. Und wir haben sogar in vielen Fällen Endverbleibskontrollen, weil wir oft auch exportieren mit der Auflage, es in bestimmten Konflikten nicht einzusetzen, mit der Auflage, es nur für defensive Zwecke einzusetzen. Und das nennt man Post-Shipment-Controls, die werden gemacht und da legen wir großen Wert drauf.
Sehr vereinzelt. Du hast gesagt, jeder Export wird einzeln geprüft.
Ja.
Wenn aber 99,7% aller Prüfungen positiv ausfallen, dann kann man ja nicht mehr von einer restriktiven Politik sprechen. Ne?
Wieso 99,7? Das ist mir neu.
Ja, dein Ministerium hat die Zahl der Ablehnungen genannt und das kann man ja mit den Anträgen vergleichen.
Nein.
Und dann, wenn 99%
also,
99%
also,
positiv entschieden
ich kann wird, dann ist weil ich ja bei diesen Entscheidungen mit dabei bin.
Ja.
Ja.
Das wird aber geheim gemacht, keine Transparenz.
Ja, klar. Und ich werde auch keine geheimen Informationen öffentlich machen. Aber wir exportieren weiß Gott nicht. Wir genehmigen weiß Gott nicht 99%. Es kommt allerdings doch häufig vor, dass in den Fällen, in denen eine Genehmigung völlig aussichtslos ist, das Unternehmen seinen Antrag auch wieder von sich aus zurückzieht.
Warum gehen wir keinen deutschen Sonderweg und sagen, wir exportieren nicht an Drittstaaten? Wir haben doch auch schon die Regel, dass keine kleinen Waffen mehr außerhalb der NATO und Europa an irgendwen geliefert werden. Warum machen wir das mit dem Rest auch nicht?
Und das hängt damit zusammen, dass wir beide einen fundamentalen
wir beide haben
einen fundamentalen Unterschied in der Beurteilung, und das sind nicht nur wir beide, sondern das war schon zur Zeit der Friedensbewegung Anfang der 80er bei der NATO-Nachrüstungsdebatte der Fall. Die einen sagen, die Waffe an sich ist böse und sie muss geächtet werden, es dürfen keine exportiert werden, es dürfen auch keine produziert werden, wenn es irgendwie geht, die Waffe ist böse. Und die anderen sagen, die Waffe ist weder gut noch böse, es kommt darauf an, wer sie hat und was er damit macht. Und wenn es ein Land ist, das von der Aggression anderer bedroht ist, kann es unter Umständen Sinn machen, diesem Land zu helfen und ihm die Selbstverteidigung zu ermöglichen. Wenn es ein Land ist, von dem wir genau wissen, dass es das nicht missbrauchen wird. Also beispielsweise, es gibt ja auch viele Industrieländer und NATO-Mitgliedsländer, die bei uns Waffen kaufen. Griechenland zum Beispiel hat in Deutschland Waffen gekauft und andere Länder auch. Und dann bin ich fest überzeugt, die werden die nicht einsetzen, um einen Krieg vom Zaun zu brechen irgendwo.
Es geht jetzt
und dann halte ich diese Waffenexporte auch für vertretbar.
Ich rede jetzt nicht über die europäischen Käufer, sondern um die arabischen Käufer. Gibt es ein neues Buch von Markus Bickel, Die Profiteure des Terrors?
Mhm.
Das sind wir, weil wir an Staaten, an Kriegen mitverdienen und arabische Diktaturen durch unsere Waffenexporte stärken. Und da geht es natürlich zum einen um Saudi-Arabien. Habt ihr ja aktuell einen Exportstopp noch bis Ende des Jahres. Sollte der aus deiner Sicht verlängert werden? Du könnte ja sein, dass du nicht mehr Wirtschaftsminister bist, aber sollte der verlängert werden?
Also darüber sprechen wir im Bundessicherheitsrat. Das ist das zuständige Gremium.
Ich wollte jetzt deine persönliche Meinung hören.
Nein, und ich werde mich dann dazu äußern, wenn er ausläuft. Und das ist Ende des Jahres.
Ja.
Und nicht vorher, es hat ja überhaupt gar keinen Zweck, solche Fragen theoretisch zu diskutieren.
Was ist eigentlich mit den bereits erteilten Genehmigungen für Exporte nach Saudi-Arabien, die jetzt ja nicht exportiert werden können, weil der Exportstopp ist? Verfallen die eigentlich? Müssen die neu genehmigt werden oder können die jetzt warten, bis der Exportstopp ausläuft?
Nein, das ist sehr unterschiedlich geregelt. Wir hatten uns, als wir die Große Koalition geschlossen haben, darauf verständigt, wie wir umgehen mit den Fällen, wo es Vertrauensschutz gibt. Mhm. Und weil das auch eine juristische Dimension hat und weil wir nicht wollen, dass der Steuerzahler Milliarden von Entschädigungen zahlen muss für Güter, die dann nicht exportiert werden können. Dann kam der Exportstopp nach dem Mord an dem Journalisten Khashoggi. Dieser Exportstopp gilt bisher nach wie vor.
Also die Genehmigung hinfällig jetzt, oder?
Nein, es wurden dann zum Teil Genehmigungen ausgesetzt und es ist dann jeder Fall auch einzeln geprüft worden. Aber noch einmal, das, was veröffentlicht wird, das schicken wir dem Deutschen Bundestag, das steht dir auch zur Verfügung.
Mhm.
Und darüber hinaus sind die Beratungen dieses Gremiums nicht öffentlich und deshalb habe ich nicht das Recht, sie öffentlich zu machen.
Du hast Khashoggi-Mord schon angesprochen.
Ja.
Hast du mitbekommen, der CIA-Bericht, den Biden vorgelegt hat, der ganz klar sagt, MBS, also der Kronprinz, ist verantwortlich für diesen Mord. Erkennst du das auch an?
Na, also ich habe den Bericht natürlich nicht gelesen. Warum ich weiß nicht, was in der Presse steht.
Und warum liest du so eine Berichte?
Ja, weil ich
ist doch interessant,
weil ich am Tag selten länger als 17 oder 18 Stunden arbeiten kann.
Aber das ist doch eine Grundlage für nächste Entscheidung
am Tag. Für dich. Ja, aber die wird Ende des Jahres getroffen und nicht jetzt. So, ich will ganz deutlich sagen, ich halte den Mord an Herrn Khashoggi für eine abscheuliche Straftat.
Für den MBS zuständig ist.
Noch einmal, das wird geklärt von Gerichten, das wird geklärt von den zuständigen Behörden. In der Bundesregierung ist das die Zuständigkeit des Außenministers. Der wird uns da auch seine Einschätzung sagen.
Und das Auswärtige Amt hat in der Bundespressekonferenz gesagt, sie zweifeln daran nicht, was die Amerikaner dort veröffentlicht haben. Und die Amerikaner sagen, MBS ist zuständig.
Ja, so, das ist die eine Frage, die man klären muss, wie man damit umgeht. Ich habe damals allerdings die Auffassung vertreten, als dieser schreckliche Mord passiert ist, dass ein nationales Waffenembargo überhaupt nichts bewirkt, sondern dass wir darüber als Europäer zumindest eine gemeinsame Entscheidung hätten treffen müssen. Denn es nützt ja gar nichts, wenn Deutschland keine Waffen exportiert, die USA, Frankreich, Großbritannien und andere aber diese Waffen in großem Umfang weiterhin exportieren, dann vernichten und zerstören wir deutsche Arbeitsplätze, ohne dass wir irgendetwas in der Sache politisch erreichen.
Ich wollte jetzt wissen, ob für dich MBS ein Mörder ist.
Das kann ich dir nicht sagen, weil du mir leider Gottes nicht gesagt hast, dass du diese Frage stellst. Sonst hätte ich mir diesen Geheimdienstbericht vielleicht kommen lassen und ihn mir angeschaut. Aber noch einmal, ich bin als Wirtschaftsminister gerade in der schwierigsten Situation meiner politischen Karriere, weil es Tausende von Unternehmen gibt, die erwarten, dass ich für sie zur Verfügung stehe, Dutzende von Organisationen der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite und im politischen Raum die Dinge besprochen werden müssen. Und dann ist es, glaube ich, auch nachvollziehbar, dass man dann nicht als allererstes sagt, jetzt gucke ich mal, welche Geheimdienstberichte in der ganzen Welt zu unterschiedlichen Themen veröffentlicht worden sind.
Saudi-Arabien ist immer noch im Jemen zugange. Der Jemenkrieg läuft noch und im Koalitionsvertrag von 2018 steht ja drin, keine Lieferung, keine Waffenexporte, Rüstungsexporte an direkt Beteiligten im Jemenkrieg. Ich habe dich mehrfach gefragt in der Bundespressekonferenz, auch in anderen Formaten, wer denn diese direkt Beteiligten sind, an die wir keine Waffen mehr exportieren. Konntest du mir nie nennen? Jetzt nach 2,5 Jahren dachte ich mir,
doch,
jetzt.
Ich hätte sie dann nennen können.
Jetzt natürlich. Musste sie mir immer nennen.
Nein, ich hätte sie natürlich nennen können, aber wir haben uns darüber in der Bundesregierung verständigt und wir handeln auch so.
Ja.
Aber wir haben entsprechend langjähriger diplomatischer Übung nicht öffentlich erklärt, wer das ist.
Das ist ja kein Geheimnis, das ist ja das Ding. Also ich kann ja mal vorlesen. Bahrain, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Jordanien, Marokko, Sudan, Senegal, die USA, Frankreich und Großbritannien. Alle direkt beteiligt.
Nein, das ist schon mal nicht richtig.
Die Vereinigten, das Vereinigte Königreich wartet die Flugzeuge, die Bomber der Saudis, die Franzosen machen Logistik, die Amis militärische Luftbetankung, Logistik, Geheimdienst,
Seeblockade. Du verwechselst gerade vielleicht direkte und indirekte Beteiligung.
Nein.
Doch, natürlich. Das war ja der Wunsch der SPD, dass wir das so in den Koalitionsvertrag schreiben. Und das haben wir auch gemacht.
Aber es ist nie umgesetzt worden.
Wir haben uns darüber unterhalten in der Bundesregierung und wir haben uns auch darüber festgelegt, was wir darunter verstehen. Es ist nur nicht so, dass wir das im Bundesgesetzblatt veröffentlicht haben, um damit einzelne Länder an den Pranger zu stellen. Was wir getan haben, und dann empfehle ich der Latin Heiko Maas, den Außenminister, mal ein, der hat sich sehr dafür eingesetzt, dass wir diesen Krieg deeskaliert haben, dass die Gewalt dort weniger geworden ist und damit war er ja auch, wenn ich das richtig sehe, durchaus erfolgreich.
Aber unstreitbar ist, dass Ägypten, Jordanien, Marokko, Bahrain direkt beteiligt am Jemenkrieg und wir exportieren weiterhin Waffen.
Ich diskutiere diese Frage nicht mit dir. Für diese Frage ist in der Außenkommunikation der Bundesaußenminister zuständig und wir haben uns als Bundesregierung entschieden, dass wir öffentlich keine Namen nennen, dass wir aber diesen Beschluss des Koalitionsvertrages getreulich umsetzen.
Aber wie glaubhaft ist
das? Und das tun wir auch.
Wie glaubhaft ist das? Ihr sagt, es werden keine Waffenexporte an Direktbeteiligte wird es geben. Und dann weigert ihr euch einfach, die Direktbeteiligten zu nennen. Nenn mir einen Direktbeteiligten am Jemenkrieg, den ihr nicht mal mit Waffen beliefert. Einen.
Also, noch einmal, du definierst doch nicht, wer direkt am Jemenkrieg beteiligt ist. Sondern das haben wir.
Das ist eine UN-Liste gerade. Also UN halte ich dann doch schon für glaubhaft.
Und in der UN-Liste steht drin, direkt am Krieg beteiligt. Oder wie steht da drin?
Richtig.
Oder steht da drin, am Krieg beteiligt?
Direkt beteiligt. Wir sind indirekt beteiligt durch Waffenlieferungen an Saudi-Arabien. Das ist der Unterschied.
Nein.
Nenn mir einen direkt Beteiligten, den wir nicht mal mit Waffen beliefern.
Wir beliefern viele Staaten in der Region nicht mit Waffen. Das kannst du übrigens feststellen, wenn du dir die Berichte anschaust, die wir veröffentlichen oder die wir im Deutschen Bundestag schicken. Im Übrigen arbeiten wir sehr energisch dafür, dass dieser Krieg beendet wird. Und ich glaube, dass wir dabei auch weit gekommen sind. Und der dritte Punkt ist noch einmal, ich halte Alleingänge, nationale Alleingänge in diesen Fragen für absolut ungeeignet, weil sie nicht dazu führen, dass auch nur irgendeine Waffe weniger geliefert wird. Es führt nur dazu, dass Arbeitsplätze aus Deutschland dann verloren gehen und anderswo neu entstehen.
Peter, danke für deine Zeit. Jetzt kommt Hans mit den Publikumsfragen. Noch 10 Minuten. Ich hätte gerne noch was zum Lieferkettengesetz gemacht. Das für viele Beobachter absolut mangelhaft ist. Hast du Glück gehabt, dass wir das jetzt nicht mehr machen mussten? Hans kommt.
Nachspielzeit. weil du eben gesagt hast, Peter, schwierigste Zeit als Wirtschaftsminister, die man sich überhaupt vorstellen kann. Da wird gefragt, seid ihr nicht in der Situation, dass die Wirtschaft euch in Geiselhaft nehmen kann? Weil Wirtschaft sagt, unter Pandemiebedingungen, entweder ihr gebt uns finanzielle Hilfe oder wir entlassen Menschen.
Ich glaube, dass ich in meinem politischen Leben noch nie in Geiselhaft war. Ich habe mir immer die Freiheit genommen, einen Tatbestand selbst zu beurteilen. Aber ich halte es für absolut wichtig, dass die Substanz unserer Wirtschaft nicht beschädigt wird. Und deshalb haben wir uns entschieden zu helfen. Der größte Teil der Hilfen ist durch Kredite dargestellt, sind über 40 Milliarden, die zurückgezahlt werden müssen. Und wir haben, je länger die Pandemie gedauert hat, dann auch mehr Zuschüsse gezahlt, die nicht zurückgezahlt werden müssen. November, Dezember Hilfen, Überbrückungshilfen, weil wir verhindern wollen, dass sich die Unternehmen überschulden und dann aus diesem Grund insolvent werden.
Uns hat ein Mensch angeschrieben, hat gesagt, ich war Angestellter bei TuiFly, die Unterstützung bekommen haben. Mit diesem Geld wurde ein Sozialplan finanziert. Das hat dazu geführt, dass ich meinen Arbeitsplatz verloren habe. Und Arbeiten, die wir vorher bei TuiFly in Deutschland gemacht haben, wurden jetzt ins Ausland verlagert, werden dort billiger erledigt. Das heißt, die deutsche Hilfe, die eigentlich Arbeitsplätze hier sichern sollte, dient zum Abbau von Arbeitsplätzen. Was ist da los?
Das ist ganz einfach zu erklären. Wir helfen den Unternehmen, und zwar in dem Umfang, der notwendig ist, keinen Schritt weiter. Das, was wir tun, sind Kredite in dem Fall bei diesen großen Unternehmen und keine verlorenen Zuschüsse. Und der dritte Punkt ist, wir mischen uns nicht ein in betriebswirtschaftliche Entscheidungen, mit der Ausnahme, dass wir darauf bestehen, dass Vorstandsgehälter gekürzt werden, das ja. Und wir bestehen darauf, dass keine Dividenden ausgeschüttet werden.
Ja, aber wenn Kredite
wir regeln aber nicht, ob Arbeitsplätze neu geschaffen werden müssen, ob sie erhalten bleiben oder ob sie auch reduziert werden können, weil das Unternehmen ja selbst die Verantwortung dafür hat, ob es am Weltmarkt weiterhin erfolgreich ist. Und in dem Fall ist das sehr tragisch für den Betroffenen.
Es sind mehrere, aber, sagt er.
Ja, natürlich sind es mehrere. Aber Sozialpläne sind ja meistens Maßnahmen, die gemeinsam mit den örtlichen Betriebsräten ausgehandelt werden und wo es halt eben einen Teil von Arbeitsplätzen gibt, der erhalten bleibt und einen anderen Teil von Arbeitsplätzen, der nicht erhalten werden kann und dann sehr häufig sozialverträglich abgebaut wird, indem man mit Abfindungen arbeitet, indem man ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ermuntert, das zu tun. Der Staat kann sich da gar nicht einmischen, weil er gar nicht die Kenntnisse und die Expertise hat, um zu entscheiden, was richtig oder falsch ist.
Es wurde von mehreren Menschen gefragt, die offenbar Studierende sind, warum gibt es keine Hilfen für zum Beispiel Werkstudierende, die Arbeitsplatz verlieren und damit Einnahmeverluste haben, weil sie durch Corona dort nicht mehr arbeiten dürfen?
Ich vermute, das sind Werkstudenten, die einen 450-Euro-Vertrag haben oder ähnliches. Diese 450-Euro-Verträge fallen nicht unter diese Regelung, war von Anfang an auch vom Koalitionspartner nicht gewollt, weil wir gesagt haben, du sollst den Beruf oder du sollst dort Hilfe bekommen, Kurzarbeitergeld, wo dein Lebensunterhalt verdient wird. Die Studenten haben Zugang zu BAföG und ich bin jetzt nicht der zuständige Minister, aber ich glaube, wir haben auch im Rahmen von BAföG einiges getan, um den Studenten in dieser schwierigen Situation zu helfen.
Es wird mehrfach Bezug genommen auf deinen Satz, kein Arbeitsplatz muss wegen Corona verloren gehen. Es sind aber Arbeitsplätze durch Corona verloren gegangen, wegen Corona, und werden noch weiter. Warst du dazu optimistisch?
Nein, ich habe gesagt, es muss keiner verloren gehen, weil wir ja das Kurzarbeitergeld zu 100% übernommen haben, einschließlich der Sozialversicherungsabgaben für die betreffenden Unternehmer. Das heißt, es war seit dem Frühjahr des letzten Jahres möglich, einen Unternehmer in Kurzarbeit zu schicken, ohne dass dadurch die Finanzen des Unternehmens belastet wurden. Wir haben aber natürlich von Anfang an nicht gesagt, es darf niemand entlassen werden, denn es gibt ja Unternehmen, die geben auf, weil der Unternehmer sagt, ich bin jetzt schon über 60, 65, 67, 70 Jahre alt und ein ganzes Jahr Lockdown oder monatelang Lockdown, das tue ich mir nicht mehr an. Das können wir nicht verhindern. Wir können noch nicht verhindern, dass ein Unternehmer sagt, wir werden wahrscheinlich unseren alten Umsatz frühestens in 3 oder 4 Jahren erreichen. Also wollen wir ehrlich zu den Leuten sein und restrukturieren unser Personal. Das ist in einer sozialen Marktwirtschaft, und die haben wir ja, möglich. Und die Betreffenden werden dann aufgefangen durch Arbeitslosengeld und durch staatliche Unterstützungsleistungen, Aber der Staat kann nicht darüber entscheiden, ob jemand einen Mitarbeiter einstellt oder entlässt.
Es wurde mehrfach gefragt nach dem Zusammenhang zwischen sinkenden Einnahmen, Corona-bedingt, und stabilen oder in Zukunft vielleicht sogar höheren Ausgaben, zum Beispiel wegen Mieten. Der Mietendeckel wurde gekippt. Das bedeutet, es wird möglicherweise wieder höhere Mietausgaben geben. Und es ist so, dass für Menschen, die zum Teil ihre Selbstständigkeit aufgeben mussten, sie haben oder einschränken mussten, sie haben aber weiter Ausgaben für Mieten, für Räume, für Büroräume und auch für Private. Ist Staat in der Pflicht, in dieser Situation zu sagen, wir unterstützen auch das? Oder habt ihr, war konkrete Frage, die Möglichkeit, gesetzlich oder durch Verordnung zu erlassen, dass Vermieter auch auf Mieteinnahmen verzichten müssen?
Ja, wir haben erst einmal, was den Mietendeckel angeht, das war ja die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorgestern oder gestern. Das war ja immer eine Regelung, die es in ganz Deutschland nur in Berlin gegeben hat. Nur in Berlin gegeben hat. Und ich war überhaupt nicht froh, als er kam, weil ich die große Sorge hatte, dass dadurch in Berlin weniger Wohnungen gebaut werden und dass es dann sozusagen eine gewisse Beruhigung ist für die, die eine Wohnung haben. Aber für die, die eine Wohnung suchen, es viel schwerer wird. Und deshalb habe ich das nie für einen richtigen Weg gehalten. Und es ist ja auch so, dass wir in Bayern, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen auch soziale Verhältnisse und Zustände haben, ohne dass es einen solchen verfassungswidrigen Mietendeckel gegeben hätte. Zweiter Punkt, als die Corona-Pandemie ausgebrochen ist, haben wir auch dafür gesorgt, dass Mietverträge nicht gekündigt werden können, weil jemand in einem bestimmten Monat die Miete nicht bezahlt. Diese gesetzliche Regelung ist inzwischen zwar ausgelaufen, aber nach allen Zahlen, die ich habe, ist es nicht zu einer Kündigungswelle gekommen. Warum? Weil wir durch die Kurzarbeiterregelung, durch die flankierenden Regelungen, die wir getroffen haben, erreicht haben, dass die allermeisten Mieter imstande sind, ihre Mietzahlungen zu leisten. Wir haben sehr darauf gedrungen, dass zum Beispiel auch dort, wo es um richtig viel geht, nämlich wenn ein Unternehmen geschlossen ist durch den Lockdown, dass man dann auch vom Vermieter her anbietet, die Miete zeitweise zu reduzieren und so weiter. Wir haben aber natürlich kein Interesse daran, dass dann diejenigen Unternehmen bestraft werden, die als Mieter bei einem uneinsichtigen Vermieter einquartiert sind, und haben die Möglichkeit geschaffen, für diese vor allen Dingen kleinen und mittelständischen Unternehmen die Mietausfälle auch als Kosten geltend zu machen und erstattet zu bekommen.
Energiewende wird gefragt. Warum ist es so schwer, in Deutschland so bürokratisch verhürdet, in Deutschland Strom direkt zu vermarkten? Dänemark und die Niederlande zeigen, dass es auch einfacher geht.
Ja, weil sehr viel daran hängt. Wir haben ja, als ich selbst noch Umweltminister war und dann als Kanzleramtsminister, die Direktvermarktung von Strom sehr gefördert. Das war dann aber auch zum Teil sehr umstritten, weil viele Anbieter von erneuerbarem Strom großen Wert darauf gelegt haben, dass sie trotzdem die Sicherheit des EEG und der Einspeisevergütung haben pro Kilowattstunde Strom, die sie erzeugen, weil der Strompreis an der Börse immer schwankt. Das hat ganz vielfältige Gründe, aber ich kann den Fragesteller verstehen und ich möchte gerne dazu kommen, dass solche Direktverträge, Direktbezugsverträge leichter werden. Also beispielsweise, wir haben eine Papierfabrik in Deutschland, die in Konkurrenz steht zu einer Papierfabrik in Finnland. Dort, die haben viel weniger Stromkosten, weil sie ihren Strom direkt von einem Wasserkraftwerk beziehen können. Solche Lösungen möchte ich auch ermöglichen. Es ist nicht so ganz einfach, weil wenn jemand sein Unternehmen etwa im Rhein-Main-Gebiet hat oder im Raum Stuttgart hat, dort können gar nicht so viele Windräder gebaut werden, wie man braucht.
Aber es werden Windanlagen abgebaut. Kann doch nicht dein Interesse sein als Wirtschaftsminister, der für die Energiewende eintritt.
Es werden ganz wenige Windanlagen abgebaut. Warum? Weil es im Rahmen der Direktvermarktung für die allermeisten Betreiber lukrativ ist, entweder an der alten Stelle neue Windräder zu bauen, die viel mehr Leistung zu viel geringeren Kosten bieten, oder aber die alten abgeschriebenen Windräder noch einige Jahre weiter laufen zu lassen. Es gibt einige Fälle, wo Windräder abgebaut werden. Sind wenige, sind nicht viele. Ich habe einen Fall, den Herr Krischer von den Grünen durchs Internet gejagt hat, mal überprüfen lassen. Da geht es um einen Windpark in Niedersachsen, der abgebaut wird. Und da hat sich herausgestellt, der befand sich zu nah an der Wohnbebauung. Und deshalb hatten die keine Aussicht auf eine weitere Genehmigung und haben sich dann entschieden, den Windpark abzubauen.
Zwei letzte Fragen, die haben noch einmal etwas zu tun mit Zusammenhang von Corona und Wirtschaftspolitik. Das war wirklich der Frageschwerpunkt. Eine Frage war, es zeigt sich jetzt die Schwierigkeit, vor allem im Gesundheitswesen, dass Gesundheit und Gesundheitspflege und Vorsorge eigentlich kein Markt sein darf, sondern öffentliche Daseinsvorsorge sein muss. Bist du dafür, dass wieder stärkere Anteile des Gesundheitssystems in öffentliche Hand kommen oder soll es der Markt regeln?
Nein, ich bin zwar dafür, dass wir Marktanreize nutzen, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Aber wenn es darum geht, dass wir genügend Intensivbetten haben, wenn es darum geht, dass jeder die Behandlung bekommt, die er braucht, dann ist der Staat in der Verpflichtung. Und dafür haben wir in der Corona-Pandemie viele Milliarden in die Hand genommen, um genau das zu ermöglichen.
Und die allerletzte Frage, uns hat ein Modellierer angeschrieben, also einer von denjenigen, die die Modelle erstellen, wie Infektionsgeschehen sich weiterentwickelt. Und er sagt, ich zitiere das, mein Eindruck ist, dass bei den Entscheidungskriterien der Politik zu wenig Rücksicht genommen wird auf das, was sozusagen gesicherte Erkenntnis des Geschehens in 1, 2, 3 Wochen ist. Also das, was die Modellierer sagen. Politik, so sagt er, guckt zu sehr tagesaktuell bei den Entscheidungen und bezieht nicht das erkennbar Absehbare, was in 2 Wochen sein wird, in die Parameter mit ein. Hat er da recht oder irrt der Mann sich?
Nein, er hat in weitem Umfang recht. Ich kann dazu ein Beispiel nennen. Die Bundeskanzlerin hat im September oder Anfang Oktober nach Gesprächen mit Modellierern, Virologen und Sachverständigen erklärt, wenn wir nicht schnell und umfassend handeln, werden wir zu Weihnachten 19.000 Infektionen pro Tag haben. Das war gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Die Zeitungen waren damals voll von Kommentaren und Artikeln, die gesagt haben, das ist zu dramatisch und übertrieben und so weit wird es nicht kommen. Am Ende hatten wir an einem Tag sogar über 32.000 Infektionen. Und einer der Ministerpräsidenten hat gesagt, ich leiste Abbitte bei Frau Merkel. Sie hatte Recht und ich hatte Unrecht, was den Betreffenden aber nicht daran gehindert hat, bei der nächsten MPK sich dann auch wieder gegen die vorgeschlagenen Maßnahmen zu stemmen. Es gibt in der Politik kein imperatives Mandat. Es gibt nicht die Möglichkeit, von oben durchzuregieren, sondern jeder Ministerpräsident, jeder Abgeordnete bildet sich seine eigene Meinung und ist frei, sich zu entscheiden. Und das macht es auch in der Corona-Pandemie oft sehr langwierig und sehr schwierig, zu den notwendigen Ergebnissen zu kommen.
Allerletzter Punkt. Was hast du aus diesem einen Jahr Pandemie-Erfahrung, Prognosen, Beschlüssen, Veränderungen eigentlich wesentlich gelernt, wie Politik in Zukunft anders gestaltet werden muss?
Na, ich habe daraus gelernt, dass wir in der Zukunft Regelungen brauchen, wie man in bestimmten Krisensituationen schneller zu Entscheidungen kommt. Deutschland ist ein Land, das auch deshalb so stabil ist, weil man nicht dauernd rinnen die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln, neue Beschlüsse fassen kann, alte Beschlüsse umstürzen kann. Das ganze System Bund und Länder, Föderalismus ist auf Kontrolle und Gegenkontrolle angelegt. Es ist zeitraubend, aber im Normalfall eigentlich auch qualitativ sehr gut. Es gibt Situationen, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie oder aber auch die Flüchtlingssituation im Jahre 2015, wo man innerhalb ganz kurzer Zeit sehr weitreichende Entscheidungen treffen muss. Dafür waren und sind wir, glaube ich, nicht ausreichend gerüstet. Und deshalb brauchen wir nach der Bundestagswahl dringend eine Art Föderalismusreform 3 oder Staatsreform, wie es einige verlangen, die nicht für den Normalfall, aber für den Krisenfall schnellere Entscheidungen ermöglichen.
Peter Altmaier, danke dir für deine Zeit, für die Antworten. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung. Im Abspann seht ihr, wer das im vergangenen Monat mit gewissen Beiträgen getan hat. Ihr könnt euch gerne dieser Liste anschließen. Bis bald. Tschüss, Peter, danke.
Auf Wiedersehen.